Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin.
Guten Morgen.
Was geht?
Naja, noch nicht so viel. Wir sind ja, für uns ist ja beide sehr früh.
Das gute Morgen war tatsächlich wörtlich gemeint, ja.
Ja, eben.
Von mir war es nicht nur eine Hamburger Floskel, sondern sehr frühzeitig für uns.
Ja.
Und dreieinhalb Stunden Schlafen müssen wieder reichen für meine Rezension.
Muss reichen. Wenn es für die Ja hier Filme, Jungs, reicht, dann muss es auch für uns auch reichen, oder?
Stimmt, ja. Da war es bei dir so, oder?
Ja.
Ja. Da war ich ausgeschlafen zumindest. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil wir können darauf hinweisen, dass wir am morgigen Tag zu Gast sind bei den Ja hier Filme Boys und da unter anderem als Hauptfilm über Enter the Void geredet haben. Und in dem Zusammenhang hat natürlich Hoffi vorgeschlagen, alles klar, dann haben wir eine Kategorie weirde Filme. Und
es war weird.
Es war weird. Und Lee und ich haben auch alles geguckt, was irgendwie guckbar war und was man kriegen konnte.
Mhm.
Und da sind ein paar sehr interessante Projekte dabei. Also,
oh ja.
Schaut da rein. Ist mit Video, mit Bild. Haben wir mal unsere Fressen in die Kamera gehalten bei YouTube. Die Jungs abonnieren und da unbedingt einschalten. Also hat riesen Spaß gemacht. Da sind wir auch sehr gespannt, wie die Episode geworden ist. Aber so beim Aufnehmen.
War lustig.
War es lustig, ja.
Und auch schön kontrovers.
Ja, auf jeden Fall kontrovers. Und über weirde Filme kann man ja auch immer gut diskutieren. Das ist ja.
Ja. Aber hallo.
Für den einen prätentiös und für den anderen flashig und für den dritten. Der dritte ist überfordert.
Mhm.
Meistens Hoffi. Und
so.
Deswegen ist das immer schon sehr interessant.
Ja, ist kein Wunder, dass ich so oft irgendwie die Meinung von Hoffi teile.
Ist das so, ja?
Naja, also da du den am laufenden Band disst, weiß nicht.
Naja,
ist wahrscheinlich eine Seelenverwandtschaft schon zwangsläufig vorhanden.
Gut, das ist ja dann, glaube ich, das ist ja dann einfach nur parteiisch. Das hat ja nichts mehr mit der Meinung zu tun. Das kann man ja nicht ernst nehmen, die Meinung. Wenn das einfach nur so gegen das Establishment ist, egal was da kommt.
Naja, also so egal, finde ich, ist das bei ihm gar nicht.
So egal ist das nicht.
Nee.
Ja, Hoffi basht mich ja auch gerne mal für 6-Punkte-Filme. Aber so ist er halt. Er ist halt ein hasserfüllter Typ.
Siehst du, ich glaube tatsächlich, dass in anderen Nationen wäre er wahrscheinlich einfach ausgesprochen leidenschaftlich.
Ach so, wäre Hoffi ein Spanier, ja?
Wäre Hoffi eine Latina, würden alle sagen, boah, ist die rassig.
Hoffia, du bist aber eine rassige Frau. Komm, wir tanzen Tango.
El Hoffo, Alter.
El Hoffo, ja. El Hoffo kommt rein und die Sonne geht auf und er steht da mit seinem...
Geil, Alter. El Hoffo. Ist gut. Bow to your
sensei! So sieht's aus. Reibt sich mit Daumen und Zeigefinger an seinem Schnurrbart.
Ja, genau, ganz zu viel Sand.
Und dann wird erstmal die Gitarre ausgepackt. Ein Fuß auf den Stuhl und Flamenco.
Ja.
Orale.
Ja. Orale.
Geil.
El Hoffo ist auch geil.
Ja, aber lustig bei denen.
Ja, unbedingt einschalten und gucken.
Mhm.
Und für Stream sorgen und wie gesagt, also wir waren ja schon dreimal, glaube ich, insgesamt bei den Jungs.
Ja.
Aber das erste Mal, seitdem die mit Video aufnehmen und das erste Mal so richtig mit Bild und mit bewegten Bildern. Insofern.
Und das ausgerechnet an einem Tag, wo ich überhaupt nicht gepennt habe. Ey, geil. Ja, aber habe ich mir hoffentlich nur durch Gähnen anmerken lassen. Ansonsten weiß ich nicht.
Ja, das werden wir sehen.
Ja.
Aber jetzt sind wir zumindest pari, weil als die eine Wir quatschen über Filme-Episode war, ich glaube, das Jubiläum, die 100. Episode sogar war das oder so.
Okay.
Wo ich in Wien war,
mhm,
da ging es mir genauso. Da bin ich 5 Minuten vorher aufgestanden und voll wenig geschlafen. Ey. Und da war ich auf jeden Fall, das sieht man mir auch definitiv an, dass ich da noch 20 Jahre älter aussehe. Hat sich sowieso schon aussehe.
Ja.
Tragisch.
Na, gucken wir mal, was das heute wird.
Gucken, was das heute wird.
Wie du solche Voraussetzungen hast.
Genau, aber bevor wir hier ins Eingemachte gehen, machen wir zwar selten, aber ich würde schon gerne erwähnen, wenn wir schon an diesem herrlichen Valentinstag aufnehmen, an dem Tag hat nämlich einer Geburtstag, der uns seit der ersten Stunde supportet, unterstützt und hört.
Ah ja?
Insofern würde ich natürlich die Gunst der Stunde schon nutzen und unser Geburtstagsboy Erik hier grüßen.
Ach.
Und sagen...
You're the shit, you're the shit, you're the shit.
Sponsert uns seit der ersten Stunde, hört jede Minute von uns. Insofern, der hat heute Geburtstag. Also schicken wir mal, würde ich sagen, Happy Birthday durch die Mikrofone, oder?
Ja, geil. Ich könnte noch Daves Happy Birthday einspielen hier.
Mach das mal, ja. Ist ja
happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you,
So, nur für dich.
Das passt super, weil Erik ja sowieso ein Metalhead ist. Insofern, das ist ja schon ein bisschen Death Metal, was Dave da gemacht hat.
Logisch. Und
muss man einfach nur fünfmal
schneller abspielen. Wenn die Mundharmonika für eine Musikrichtung bekannt ist, dann für Metal.
So sieht's aus.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja, sehr schön. Ja, Happy Birthday. Wie geil. Der hat am Valentinstag. Boah, das ist ja auch irgendwie scheiße für Beziehungen und sowas, oder?
Weiß ich nicht. Meinst du, dass dann der Geburtstag praktisch den Valentinstag überschattet?
Eine Tür voll. Und alle seine Ladies immer so, lame, jetzt müssen wir hier seinen Geburtstag feiern und ich kann keine romantischen Ansprüche stellen.
Vielleicht, ja. Ich finde, der Valentinstag finde ich ja ein bisschen, ich bin ja Weihnachtsfan, habe ich schon gesagt, aber Valentinstag finde ich wiederum ein bisschen albern. Das ist so, als wenn du sonst nicht lieb bist zu deiner Freundin. So,
ja, weißt, das ist wie Muttertag und so, klar.
Ja, genau.
Ja. Wobei, ich finde auch sowieso, habe eh so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen adaptierten amerikanischen Feiertagen.
Mhm.
Da gehört Valentinstag für mich halt auch dazu. Also was, als wir Kinder waren, hat kein Mensch Valentinstag interessiert.
Oder Halloween oder so, ja. Das kam aus den Staaten rübergeschwappt.
Ja.
Wie so vieles, wie McDonald's.
Siehst du, früher, war doch alles.
Früher,
Nee, McDonald's gibt's schon länger.
Naja, zumindest auch bei der Weihnachtszeit wird ja, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Glaubensgeschichten, aber da wird ja auch keiner ausgeklammert. Also jetzt heißt es so Valentinstag und so weiter für alle Verliebten und so weiter und die Singles. Für die ist das nichts Besonderes oder was? Es gibt ja bei Amazon, wie es diesen Black Friday gibt, gibt es ja sogar eine Aktion, wo nur Singles irgendwie den Rabatt kriegen. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt nachweisen.
Was?
Ja, das gibt doch so einen Singles Day, wo du bei Amazon und so, also ist so wie Black Friday, da bieten voll viele Händler, bieten da irgendwelche Rabatte oder Sonderaktionen ein, wenn du halt Single bist.
Und jetzt wirklich, wie soll das überprüft werden?
Ich habe keine Ahnung, wonach die da gehen. Kurz Telefonumfrage. Haben Sie einen Freund?
Gehen ja bei jedem erstmal vorbei und gucken.
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage,
auch alleine, ja.
Wie die das machen. Aber da dachte ich auch so, okay, also ich find's immer bescheuert, wenn so bestimmte Gruppen halt so ausgeschlossen werden, weißt du. Und bei Weihnachten finde ich halt cool, weil dann ist die ganze Stadt ist geschmückt, das ist alles so ein bisschen so die Atmosphäre, es ist nicht nur ein Tag, sondern es ist ja so ein bisschen Zeit.
Mhm.
Du hast dann im Supermarkt, hast ja andere Sachen, als du normalerweise hast und so, da kann man das Ganze ein bisschen so über Wochen zelebrieren. Aber so dieses, ja, heute an einem Tag, heute bist du 24 Stunden nett zu deiner Freundin und schlägst sie mal nicht. Wozu?
Na super. Ja. Gleich so,
Naja,
vielleicht ist, also ich glaube, das geht ja auch in beide Richtungen, oder? Valentinstag ist ja jetzt nicht der Freundinnen-Tag, sondern
ja,
das ist ja irgendwie, gilt, glaube ich, für alle Verliebten, oder nicht?
Ja, logisch, aber ist jetzt meine POV. Ich sehe es natürlich
halt einfach, siehst dich nicht so als Verliebter.
Jetzt im Moment sowieso nicht, aber ich habe ja die männliche POV. Insofern rede ich natürlich davon, dass du deine Freunde verwöhnst und nicht aus der umgekehrten Sicht, weil.
Sollen wir vielleicht mal einen Aufruf starten?
Nee. Kein Aufruf. Ich war noch nie auf irgendwelchen Dating-Apps und Aufrufe und Single-Partys, das ist nicht meins.
Machen wir mal den Rudi Carell wieder hier.
Nee, lass mal.
Kai Pflaume.
Ich meine.
Ach, so eine sehr filmverliebte Lady, das wäre doch praktisch für dich.
Ich wollte gerade sagen, wenn da draußen eine filmverliebte Lady ist, die vielleicht aussieht wie Scarlett Johansson oder. Ja. Kann auch eine dunkelhaarige sein übrigens, ich bin da sehr flexibel.
Also eine dunkelhaarige Scarlett Johansson, aber wichtig.
Eine rothaarige Scarlett Johansson ist auch so okay. Da sieht man mal,
du bist da sehr offen.
Wie offen ich bin.
Ja, brutal. Nur eben jetzt, also das mit dem Alter ist so eine Sache, ne? Die darf halt nicht über 25 sein.
Naja, das mit 25, das können wir schon ein bisschen nach oben raschen.
Ah, ja?
Ja, da bin ich mittlerweile ein bisschen flexibler geworden.
Wo ist da jetzt so das?
Ja, meine letzte Freundin war 39, muss ich mal hier erwähnen. Also Entschuldigung, um mal diesen Ruf hier.
Naja, gut, aber.
Abzustreifen. Ja, die gibt's nicht mehr. Ich starte auf die 40 zu. Hab ich abgesägt.
Oh fuck, ey, die ist bald 40.
Nein, ja, natürlich nicht.
Nee. Okay, ja, gucken wir mal. Vielleicht fühlt sich da jemand berufen.
Jetzt macht er hier so eine Single-Show draus. Ey. Ich glaube, ich bin da. Ich habe ja sowieso ein großes Problem mit so Blind Dates oder irgendwas so. Die Katze im Sack kaufen.
Boah, Blind Date, das hatte ich auch noch nicht.
Hat's auch noch nicht.
Wobei, also ich finde, wenn man manche Tinder-Dates im echten Leben sieht, dann kommt das schon echt einem Blind Date nahe. Also,
ist so wie meine Webseite, oder?
Ja, ohne Scheiß. Ich hatte schon so die ein oder andere Begegnung, wo ich dachte, hast du dir mal dein Foto angeguckt?
160 Kilo zugenommen hier, Mäuschen. Sagst du dann beim ersten Date.
Ja, das finde ich jetzt noch nicht mal so problematisch.
Ja, aber also sieht gut, auf jeden Fall anders aus.
160 Kilo ist auf jeden Fall eine Ansage.
Ja.
Ich habe sie mit dem Rücken und so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee.
Nichts gegen dich, aber ich hab's mit dem Rücken. Naja. Wäre auch eine gute Ansage für das erste Date auf jeden Fall. Bisschen so subtil uncharmant.
Ja, naja, genau. Du, rein pragmatisch gesehen, kann das nichts werden. Sorry.
Geil, lernt ihr heute am Valentinstag, wie man es nicht machen sollte. Auf jeden
genau.
Fall beim ersten Date.
Ey. How not to do it.
How not to do it.
Das können wir.
Ja, alleine schon das, dass sie so ihr hübschestes Foto wieder in so eine Dating-App reinstellt und die normalerweise komplett anders aussieht, das finde ich schon fragwürdig, wo ich sagen würde, oh nee, ich quatsch dann die Mädchen lieber live an.
Also klar, lädt da wahrscheinlich jeder gerne oder lieber schöne Fotos von sich hoch, aber ich finde schon auch...
beim Gehen so. Irgendwo im Hintergrund stehen beim Gehen auf einer Hochzeit. Das wäre doch mal geil. Das wäre doch mal ein Boss-Move.
Ja, aber wenn dann halt so gar nicht wie dein Foto aussiehst, finde ich, sagt das ja schon auch ein bisschen was über deine Selbstwahrnehmung und so.
Aber du würdest doch live eigentlich gewinnen, wenn du ein eher unvorteilhaftes Foto reinstellst.
Eben. Klar. Wie geil wäre das so? Irgendwie hast, da ist eine sympathische Lady, denkst du, ja, mein Gott, ist jetzt nicht...
Hast mit der cool gechattet.
Keine Scarlett Johansson, genau. Um es mit deinen Worten zu sagen. Und dann
steht ist da es eine Scarlett Johansson plötzlich. Ja,
genau. Denkst du so, hallo, Dear Diary, Jackpot.
So geht's nämlich.
Ja.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr aussieht wie Eva Longoria oder so, dann dürft ihr euch auch mit 40 melden. Ich habe da kein Thema mit.
Ah, ja?
Ich bin da.
Okay.
Bin grundsätzlich oberflächlich, aber ich habe den Altersdurchschnitt ein bisschen nach oben getrieben.
Mhm.
Jetzt habe ich den Aufruf gestartet.
Sehr schön. Ja.
Unglaublich.
Ja, guck mal.
Hab dann keine Zeit mehr zum Podcasten, weißt du ja.
Ja, du, dann schrauben wir das halt ein bisschen runter. Haben wir schon gesagt. Wir müssen nie mit leben.
Schraube ich sie auch ein bisschen runter in der Zeit.
It appears we are in the presence of the fabled one.
The fabled one, ja gut. Ach ey, das ganze Beziehungsgenuss, das passt sehr gut zu meinem ersten Projekt.
Ja, da können wir auch direkt überleiten. Da haben wir doch wieder unfreiwillig eine Überleitung hingelegt.
Ganz elegant.
Ich bin immer auch sehr begeistert über die Überleitung aus der Supporter-Episode, die ihr erst noch hören werdet am übermorgigen Tag, am Sonntag. Da war Alessandro nämlich dabei.
Ach.
Und den unfreiwilligen Übergang, den du hingelegt hast zu seinem Film, den er mitgebracht hat.
Der war toll.
Der ist famos,
mhm.
Muss man mal sagen.
Ja, könnt ihr am Sonntag hören,
mhm.
Wenn ihr supportet.
Wenn ihr supportet, richtig.
So.
Die guten Kinder machen das schon.
Mhm. Der Film, das ist wahrscheinlich die Sorte Film, den du auch schon gesehen hast. Also würde mich zumindest mal nicht wundern, weil manchmal guckst du dir ja auch gerne so Independent-Komödien an. Erst recht, wenn die schauspielerische Beteiligung so ein bisschen... was kann. Und da war ich schon auch überrascht. Ey, das Line-Up hier ist dann doch, also gerade für diese Sorte Film und dafür, dass es ein sehr kleiner Film ist, ist das echt krass. Aber da ist offenbar jemand ziemlich connected. Und
heißt
ich
das wieder, ich lasse mich vom Cast blenden? Wolltest du damit sagen?
Nö, das war nur meine Herleitung, dass ich mir vorstellen könnte, dass du den gesehen hast. Ich weiß es ja nicht. Gucken wir mal. Mhm. Weil den, ich hatte schon mal einen Film von dem Regisseur. Joe Swanberg heißt der Herr. Und ich habe hier mal Drinking Buddies besprochen.
Ja, ich erinnere mich.
Das war so eine Komödie, auch wieder aufgebaut wie einiges, was wir hier haben, wo es eigentlich nur grobe Outlines gibt und die Dialoge werden improvisiert.
Mhm.
Der kam ja nicht so gut bei mir an, weil das irgendwie durch diese Improvisation dann stellenweise schon auch sehr viel Leerlauf hatte, finde ich. Und Joe Swanberg hat aber eben schon recht viel gemacht, 33 Regie-Credits, aber eben sehr viel Independent-Film und auch Serien hat er gemacht. Ja, geschrieben hat er diesen Film hier zusammen mit Jake Johnson. Der spielt nämlich die Hauptrolle. Und
war der nicht auch bei Drinking Buddies dabei?
Ja, genau. Und das ist jetzt hier eben nicht schon, die haben insgesamt 3 solcher Filme, weil das Konzept ist hier auch genau das gleiche. Du hast Outlines und der Rest ist improvisiert. Und dann gibt's noch einen von 2014, der heißt Happy Christmas.
Mhm.
Der ist auch wieder mit einem ähnlichen Cast oder zumindest gibt's da viele Parallelen und eben auch wieder gleich aufgezogen. Und dieser hier ist von 2015 und heißt Digging for Fire. Auf Deutsch Tim und Lee. Kennst du den?
Ja.
Okay.
Also,
siehst du?
Den kenne ich tatsächlich, glaube ich. Ich schlage nochmal nach, aber ich bin der Meinung, ich habe den gesehen.
Mhm.
Also unter den deutschen Titel. Digging for Fire hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ja, und die deutschen titelgebenden Figuren Tim und Lee werden eben gespielt von Jake Johnson und Rosemary DeWitt.
Ja, habe ich gesehen.
Hast du gesehen. Super.
2017.
Okay.
Ah, ich erinnere mich. Okay, ich bin gespannt.
Ja, Tim und Lee sind also ein verheiratetes Paar und haben ein kleines Kind. Und jetzt haben die die Möglichkeit, über eine Freundin von Lee in einem sehr schicken Haus in den Hollywood Hills zu wohnen, so Airbnb-mäßig. Die Dame, der das Haus gehört, die ist jetzt in Europa unterwegs und länger weg. Und weil Lee eine gute Freundin von ihr ist, sagt die, ihr könnt da jederzeit rein. Und dann fahren die dahin, wollen so ein bisschen ausspannen, aber eben auch vor allem, weil Tim das schon lange vor sich hergeschoben hat, endlich mal die Steuererklärung machen. Mhm. Und die denken sich, ja, ist ein geeigneter Ort dafür. Und er unternimmt aber irgendwie alles, um das nicht zu machen. Also beschäftigt sich halt permanent irgendwie mit anderen Dingen. Unter anderem ist er dann eben da auch auf dem Gelände unterwegs und das ist eben da auf den Hollywood Hills. Und dann so am Hang und da sind in diesen Hügeln eben viele Pflanzen und er läuft da so ein bisschen zwischendurch und stolpert dann irgendwie über was und fängt an, da rumzugraben und stößt plötzlich auf eine alte Pistole und einen Knochen. Mhm. Und dann fängt er halt gleich an zu überlegen, ja, Moment mal, was ist denn hier passiert? Und das ist ja schon auch eine komische Kombination von Dingen und das war da verbuddelt und unter Umständen wurde da jemand erschossen und dort vergraben und vielleicht liegt da eine komplette Leiche. Mit dem Verdacht ruft er dann auch die Polizei an und sie denkt sich schon so, oh Mann, ey, das ist nicht unser Haus und du gräbst da im Garten rum und was soll das? Und wir wollten doch hier eigentlich eine schöne Zeit verbringen. Außerdem, warum machst du nicht lieber die Steuererklärung als den Scheiß jetzt? Und er sagt, ja, aber das muss man doch jetzt wissen und wir können das doch nicht so einfach lassen. Dann ruft er die Polizei an, die sagt aber auch, hey, also wenn ihr dann tatsächlich mal irgendwie eine Leiche gefunden habt, dann könnt ihr nochmal anrufen, aber bis dahin machen wir mal gar nichts. Ja, und diese Meinungsverschiedenheit über dieses Vorgehen mit dem Umstand jetzt, die führt dazu, dass die beide dann erstmal ihre eigene Sache machen. Das Kind ist dann irgendwie auch bei den Eltern untergebracht und sie zieht dann los, während er bei sich in dem Haus dann alte Freunde einlädt, die dann auch vorbeikommen, noch Ladies dabei haben, der eine zumindest. Und dann wird getrunken und Drogen konsumiert und halt so ein bisschen gefeiert. Und dann irgendwann halt auch da wieder weitergegraben, weil das ist halt, das Ding lässt ihn nicht los. Und Lee zieht währenddessen los und landet in einer Kneipe, wo sie dann auch jemanden kennenlernt, mit dem sie dann auch einen Großteil des Abends verbringt. Und ja, ich weiß nicht, ob das das wiederum originaltitelgebende Digging for Fire ist. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man das interpretieren soll. Ich habe gelesen, dass der Film nach einem Pixies-Song benannt ist.
Okay.
Dass der wohl so heißt. Aber man kann da in der Handlung schon auch ein bisschen was herleiten, finde ich. Wie auch immer, das geht ja nicht um den Titel. Das, was in der Geschichte erzählt wird, ist, glaube ich, so ein bisschen die Suche nach, naja, so diese größeren Fragen der Ehe oder Beziehung im Allgemeinen und vor allem auch Elternschaft, ne, weil es schon für sie schon auch stark darum geht, dass sie sagt, so, hey, ich finde es ja total cool, jetzt so ein kleines Kind zu haben, aber sie fragt dann eben auch ihre Mutter, hey, wann habe ich denn mein Leben zurück? Also wann war das bei dir, dass du sagst, so, ja, okay, jetzt habe ich quasi das Gröbste überwunden mit dem und jetzt kann ich auch mal wieder zu mir selbst finden, weil sie sagt, ihre Aufgabe und ihre Rolle damit ist jetzt halt auch nur Mutter sein. So, es hört halt auch nicht auf. Die ganze Zeit ist halt was, worum du dich kümmern musst als Mutter und sie kommt halt auf diese neue Rolle noch nicht so richtig klar. Mhm. Deswegen ist das so ihre Auseinandersetzung damit und eben ja, so der Film beschäftigt sich vermeintlich mit so größeren Fragen des Lebens. Und das ist eben wirklich mitunter in einzelnen Szenen, aber dann halt schon echt auch groß besetzt. Hier spielen wirklich ein paar große Namen mit. Der Herr, mit dem Lee dann den Abend verbringt, der wird von Orlando Bloom gespielt. Und die Dame, mit der Jake Johnson dann nach dieser Feierei noch mehr zu tun hat, Max, die wird von Brie Larson gespielt. Und sein bester Freund ist Sam Rockwell, der kommt dann noch an mit anderen Freunden in Form von Chris Messina, Anna Kendrick. In einer kleinen Szene von Lee sehen wir Timothy Simmons und Jenny Slate. Die Eltern von ihr sind einfach Sam Elliott und Judith Light. Mhm. Alter, und ich war so irritiert, weil ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo Sam Elliott keinen Schnurrbart trägt. Das war wirklich wie mit Tom Selleck in In-N-Out. Alter, das ist maximal verwirrend, ey. Du kannst auch nirgendwo anders hingucken. Es ist die ganze Zeit so, Alter, es ist Sam Elliott, aber es fehlt was.
Ja, auf
was
jeden Fall
ist mit seinem was. Gesicht los? Das ist so komisch, Alter.
Ja, das stimmt.
Ja, ist richtig krass. Ja, und dann haben wir noch Jeff Boehner, Ron Livingston, der ja übrigens auch bei Drinking Buddies dabei war. Hm. Jane Addams, die wir auch in einem anderen Film hatten, und Mike Birbiglia, der spielt dann eben auch noch einen sehr guten Freund von ihm, und von ihm hatte ich auch schon einen Film, wo er Regie geführt hat und auch so. Also ja, schon Leute, die man kennt, und das so in der Summe für so einen kleinen Film fand ich das schon krass, zumal das jetzt auch wieder die Sorte Festivalfilm ist, der dann keinen großen Release bekommt und so. Also deswegen ist auch hier das Einspiel ist ein kleiner sechsstelliger Betrag, irgendwie 119.000. So, das ist halt nicht der Rede wert.
Aber krasses Line-Up, definitiv.
Ja. Und eben wirklich genau das gleiche Konzept wie bei Drinking Buddies. Und das macht Joe Swanberg halt öfter mal. Hm. Und es basiert wohl schon, also einzelne Situationen, die hier erlebt werden, basieren anscheinend tatsächlich auf dem Leben von Jake Johnson, weil der mal in seinem Garten irgendwelche Dinge gefunden hat, die er spannend fand.
Ich würde ihm auch zutrauen, dass er sich vor der Einkommensteuererklärung drückt.
Ja, auf jeden.
Auch klar. So ein bisschen Typecast.
Und dann, was mir wirklich fast schon unangenehm aufgefallen ist, ist, wie präsent Adidas in diesem Film ist. Also die müssen auf jeden Fall was beigesteuert haben.
Trägt Alter, mal so Jogger, oder?
Er trägt irgendwie 4 verschiedene Adidas-Anzüge. Mhm. Selbst Leute, die neu dazukommen, haben dann plötzlich irgendwelche Adidas-Tracking-Schuhe an und so. Also es ist halt wirklich auffällig, wie präsent dieses Label in dem Film ist. Die erklären so ein bisschen darüber auch, dass er die ganze Zeit irgendwelche Jogginganzüge trägt. Er ist in der Geschichte Sportlehrer. Mhm. Und läuft deswegen halt gerne in gechillten Klamotten rum. Aber war schon auffällig. Aber gut, es tut jetzt der Handlung und dem Film keinen großen Abbruch. Ich fand es halt nur eben sehr präsent. Mhm. Ja, und das Ganze geht 1:25, ist Rated R. Und ich war nicht begeistert. Das plätschert so vor sich hin und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich glaube, wenn ich Jake Johnsons Freundeskreis total gut kennen würde oder da mit drin wäre, fände ich das wahrscheinlich hammerlustig. Aber eben, es fühlt sich so an, als müsste ich da Teil von sein, um das wirklich auch gut zu finden. Aber du, die Kritik, also da mir da so ein paar Sachen durchgelesen von den renommierten Portalen und Zeitschriften und der kommt erstaunlich gut weg. Viele finden das hier Mörder Deep und so dieses Hin- und Her-Pendeln von Comedy und Drama und dass es eben eigentlich um so was wirklich Großes geht und diese Beziehungsfragen. Ich fand das alles dann doch eher oberflächlich und wie gesagt, plätscherte so vor sich hin. Mhm. Kann man halt schon machen, weil geht nicht ewig und ich mag ja sehr viele der Beteiligten. Aber ist halt schon krass, ne? So, dass hier Anna Kendrick ist in 2 Szenen abgefrühstückt, andere nur in einer. Da fragen wir sich dann schon, also wie viele.
Feiern irgendwelche Geburtstag war und die treffen die in so einer Bar. War das der Film?
Nee.
Nee, dann habe ich den verwechselt. Ich habe schon mal einen Film gesehen, wo Anna Kendrick so eine super kleine Rolle hat und so einer Freundestruppe drin war in so einer Bar und dann quatscht die kurz mit dem Hauptprotagonisten. Mhm. Und dann war die schon wieder weg.
Ist hier eben eine, die. Also die Freunde die bringen 2 Ladies mit und das sind Brie Larson und Anna Kendrick. Und dann wird kurz im Pool gehüpft und gibt's einen Dialog und dann war's das für Anna Kendrick. Und Brie Larson kommt dann eben am nächsten Tag nochmal wieder und so. Aber, ja.
Eben. Ja, viel ist nicht haften geblieben von dem Film.
Und Chris Messina dann auch mal kurz komplett nackt, wo ich auch dachte, okay, hätt's jetzt für die Sorte Film wahrscheinlich nicht gebraucht, aber wenn er Bock hatte, okay. Mhm. Dann so plötzlich so, schwupps, war er nackt und rennt frontal auf die Kamera in den Pool.
Vielleicht hat er Bock gehabt.
Ja, anscheinend. Ja. Hast du noch eine Erinnerung, wenn das jetzt irgendwie 6 Jahre her ist, dass du den gesehen hast, 7? Weißt du da noch was?
Ja, es ist ein bisschen jetzt wieder vorgekommen nach deiner Erzählung mit diesem Knochen und so und wie er dann so vor ihr steht und ihr das zeigt und so ein bisschen, dass es um dieses Beziehungsgeflecht geht und um Verantwortung natürlich im Elterndasein und ich erinnere mich auch, dass Orlando Bloom so eine Hipster-Frisur hatte, irgendwie so ein Dutt oder so, oder?
Nee.
War das nicht der Film?
Nee.
Alter, okay, wo bin ich denn, bei welchem Film? Und Sam Rockwell spielt aber auch so ein bisschen Slacker, oder?
Ja gut, Sam Rockwell spielt ja selten ganz ruhige Typen. Oder,
ja, aber
oder
er spielt ja auch ab und zu so Anzugträger und so. Ja, der hat ja auch schon so Geschäftsleute gespielt.
Aber selbst die haben dann ja meistens einen an der Klatsche. Also er spielt ja schon meistens einen ziemlich cholerischen Typ. Und das ist hier halt auch wieder. Er ist halt der Freund, der immer feiern will. Und er kommt vorbei und unangekündigt. Und hier, gib mir ein Bier. Und hier legt er Koks auf den Tisch. Und komm schon, gib ihm und so. Der ist halt auch dieser Freund, der nie gehen will dann, weißt du? Die Party schon längst vorbei und einer gibt nicht auf, ja. Mhm. Die Sorte Freund ist das. Und schon auch, man merkt, die waren mal irgendwie beste Freunde, aber haben dieses Level nicht mehr. Mhm. So, und deswegen geht's natürlich auch ein bisschen um Freundschaft in dem Film. Also ja, eben, viele Themen so ein bisschen angerissen, aber das ging für mich nicht wirklich tief genug, als dass ich das groß spannend gefunden hätte.
Ja, ich glaube, plätschert vor sich hin, das kann ich unterschreiben, ist nicht viel hängen geblieben von dem Film. Mhm. Also geile Schauspieler, auch viele, die ich mag, logisch. Also die Mehrheit der Aufgezählten und so weiter von hier sind finde ich super. Aber das rettet den Film noch nicht, den fand ich irgendwie harmlos und passt schon ein Fazit.
Harmlos passt auf jeden Fall auch echt gut auf den Film, ja. Mhm. Ja, die eben, also ich glaube, das Publikum sieht das ähnlich, die Kritik offenbar nicht. Auf IMDb sind es 5,8. Der Metascore ist bei 69. Und da sind halt auch wirklich IndieWire vergibene 100, ne? Also, so.
Naja.
Gott, aber alle, was? Welchen Film habt ihr denn gesehen? Aber gut, ey, jedem das seine. Und auf Letterboxd 3,0.
Ich sage, du bist bei einer 5.
Das ist goldrichtig.
Das ist goldrichtig. Schön.
Yes, sir. 5 Punkte. Hast du den geradet?
Ich habe den geradet mit einer 2,5.
Ach.
Könnte eventuell ein Klingeln sein, aber der altersmilde Guest hat sich jetzt mal hier mit einer 5,5 eingetragen. Aha. Weil ich dachte, keine Ahnung, ob es eine 5 oder 5,5 war.
Okay.
Also bevor du deine Punkte genannt hast, insofern. Ich sehe mich gern mal in Tabellen auch, dass ich einen halben Punkt mehr habe als du. Insofern lasse ich diese 5,5 jetzt da drin.
Okay.
Sonst gewinnst du ja immer.
Ja.
Ja. Ja, es würde sich anbieten, dass ich mein zweites Projekt jetzt eigentlich bringe, was ich ja zweites bringen wollte, weil ich habe da ein paar Parallelen erkannt in deiner Rezension gerade. Mhm. Aber das machen wir nicht. Wir bleiben mit der üblichen Reihenfolge.
Okay.
Und
warum auch immer?
Ja, nur jetzt hier, um irgendwelche Übergänge herzustellen, wozu auch. So haben wir vielleicht ein bisschen Abwechslung drin. Aber ich kann dir nachher erwähnen, warum ich daran gedacht habe. Jetzt erstmal reden wir über den ersten Kinofilm eines sehr, sehr großen Regisseurs und jeder Filmfan da draußen, der sich so schimpft, sollte definitiv aus seiner Filmografie schon mal was gesehen haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht so ist, denn das ist wirklich einer der Top-Regisseure da draußen, Steven Spielberg. Und wir haben es angekündigt, die Jagdsaison auf den Lostopf ist eröffnet, das heißt, wir dürfen da jetzt wild rumwuchern und das habe ich jetzt gemacht. Und habe jetzt mal einen Lostopf-Film genommen, jenseits sämtlichen Ziehungen. Und derjenige, der sich freuen darf, als allererstes ist der liebe Adrian. Schönen Gruß an Adrian. Der hat im Monat 6, 1923. Nee, im Jahr 2023, im Monat 6, hat Adrian diesen Film hier reingeworfen. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Und das ist Spielbergs erster Kinofilm, den ich sowieso noch auf dem Schirm hatte. Und da wollte ich jetzt nicht auf die Ziehung warten, sondern habe jetzt The Sugarland Express gesehen. Und wir haben ja abgemacht, dass wir den anderen informieren, wenn wir bestimmte Filme gucken. Und du hast ihn auch geguckt.
Oh ja.
Mensch, da gibt's ja sozusagen eine gemeinsame Rezension für diesen rausgewilderten Lostopf-Film.
Mhm.
Cool. Ja, Spielberg hat vorher so ein bisschen trainiert mit so ein paar Serienfolgen, hat Columbo zum Beispiel eine Folge inszeniert, hat unter anderem auch ein paar TV-Filme gemacht. Einer davon war Duel, das man nicht verwechseln darf, wo viele sagen, so, das ist doch sein Debütfilm, der lief aber nie im Kino. Ist aber definitiv auch ein geiler Film. Hast du den mal gesehen?
Naja, ist halt die Frage, ab wann ist ein Debütfilm ein Debütfilm?
Ja, Debüt-Kinofilm in dem Fall. Ja. In dem Fall ist es halt wirklich sein erster Kinofilm gewesen. Mhm.
Nee, Duel kenne ich auch noch nicht.
Duel kennst du nicht? Nee. Weil den mochte ich auch sehr. Und
den haben wir auch im Lostopf, oder?
Glaube nicht.
Ah, nee?
Nee. Glaube nicht. Und es gibt ein paar Parallelen offensichtlich. Mochte Spielberg damals in den 70ern so dieses Freeway-Verfolgungsjagd-Szenario, so weißt du, leere Straßen und so, Autobahnen, Autos. Mhm. Das war so sein Ding damals in der Cannonball Run-Zeit. Weil das hat er bei Duel schon gemacht. Die Drehbuchautoren des Films, neben Spielberg, Hal Barwood war dabei. Den hatten wir schon, weil wir den Film Dragon Slayer als Auftragsfilm hatten für Timo Weltenschreiner.
Ja.
Und Der zweite ist Matthew Robbins, der wiederum häufiger Autor von Del Toro. Hat bei Mimic das Drehbuch geschrieben, hat bei Crimson Peak das Drehbuch geschrieben, auch bei Pinocchio. Ah. Was ja schon die jüngere Geschichte ist, war der auch noch als Drehbuchautor unterwegs. Also ist immer noch aktiv.
Okay.
Und dieser Film basiert auf wahren Ereignissen aus dem Jahr 1969. Clovis sitzt in einem sehr offenen Gefängnis, wo Häftlinge hinkommen, die so kurz vor der Entlassung stehen, also praktisch so der Übergang zwischen Gefängnisstrafe und so, ihr dürft jetzt raus. Das heißt auch im Eingang, wo sie halt gefilzt wird, wo man in ihre Handtasche guckt, heißt es auch, ihr dürft euch gerne küssen, also hier werden, das wird nicht unterbunden, wenn ihr euch irgendwie näher kommen wollt. Und draußen hast du so einen Garten mit Besuchern und so, also es sieht alles nicht nach Gefängnis aus, sondern eher so wie Barbecue am Mittag. Und die Frau von Clovis, die heißt Lou Jean. Und Lou Jean, texanische Fresse, ziemlich laut. Ja. Das muss man ja lassen. Also, kann man auch vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer sie vielleicht, oder Zuschauerinnen, sie vielleicht als nervig ansehen können.
Die ist auf jeden Fall hart an der Grenze, wenn nicht drüber.
Ja, muss man mögen, auf jeden Fall. Aber, ja, wie gesagt, also harter texanischer Akzent auch. Ich komme auch gleich dazu, wer den spielt. Oder wer die ganzen Charaktere spielt. Und diejenige zieht ihren Ehemann auf die Toilette. Die wurde übrigens auch gerade gefeuert. Und zieht ihren Ehemann auf die Toilette. Er dachte, okay, jetzt geht's hier um Schäferstündchen. Aber merkt dann, dass sie noch ein zweites Paar Hosen unter ihren Hosen anhat und relativ dick angezogen ist. Und der Grund dafür ist, dass sie mit ihm hier rausmarschieren will. Und das machen die beiden auch. Er zieht die Klamotten von ihr an, hat erstmal keinen Bock, wehrt sich so ein bisschen, aber sie sagt, komm, wir gehen jetzt hier raus, weil wir müssen unser Baby holen.
Naja, also ganz ehrlich, ich finde, so demokratisch läuft das Ganze nicht ab.
Schieß los.
Naja, die erpresst ihn halt. Die sagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, haben wir jetzt das letzte Mal Sex. Und oder dann sehen wir uns nie wieder und so weiter. Also das passiert ja öfter mal im Verlauf des Films, dass sie ihn halt einfach so ein Ultimatum stellt.
Ja, das stimmt. Stimmt, die sagt, ja, genau, die sagt, dass wir hier getrennte Wege gehen, wenn du nicht.
Weil ich finde, das
wenn du nicht
für mich trägt das halt wahnsinnig viel dazu bei, dass ich sie anstrengend finde, weil ich halt denke, Alter, wie willst du mit so jemandem umgehen? Mhm. Weil wenn irgendwas, was sie gerade möchte, nicht passiert, dann ist immer gleich alles vom Einstürzen gefährdet und was soll denn das?
Ja, das stimmt.
Ja. Also ja, die erpresst ihn und deswegen muss er mit raus.
Ja, aber trotz allem spazieren die halt raus aus dem Gefängnis und die Wärter halten die halt für Besucher. Die kriegen halt nicht den offiziellen Weg, sondern hinten wird halt so ein Gartentor aufgemacht und da wandern dann die Besucher raus und die beiden marschieren da raus. Da sind auch die älteren Eltern eines Mithäftlings dabei, die da gerade rauskommen. Und die lassen sich von denen mitnehmen praktisch und sagen so, ja, wir sind hier Freunde von dem und dem. Und wieso?
Nein, kein Mithäftling, das war einer der Wärter. Mit denen gibt's ja noch die Interaktion, er will sie ja noch aufhalten beim Rausgehen, ja, dann drückt sie ihm den Kuss auf,
ja,
wodurch er völlig perplex gar nichts mehr weiß. Und dann marschieren die raus und deswegen winkt er ihm ja noch zu und er steht ja immer noch völlig perplex und winkt dann halt zurück. Also das sind die Eltern von einem der Wächter.
Das ist ein Wächter von denen? Was haben die Eltern denn da gesucht?
Oder nicht? Also, weil der hat ja auch diese weiße Uniform an.
Ja, aber die können halt alle rumrennen, wie sie wollen. Also die sind ja...
Ja, das ist ja eh der Witz, dass es dieses Pre-Release-Zentrum ist. Dass das es ist ja gar relativ, nicht mehr wirklich Knast ist, sondern das ist ein Übergangsding.
Das ist relativ locker, aber ich habe das als Knastkollegen von ihm gesehen, der sich da mit ihm angefreundet hat. Weil sollen die Eltern denn den Wärter besuchen?
Aber warum sollte er den denn aufhalten?
Naja, weil er nicht will, dass er rausmarschiert.
Ja, aber das kann denen doch egal sein, wenn er nicht der Wärter ist, oder?
Gut, theoretisch schon, aber weiß nicht. Ich dachte mir, ja gut, die sind befreundet und so weiter hin und her und er will halt nicht, dass er seine Haftstrafe weiter aufs Spiel setzt und dass er die noch vergrößert, indem er hier ausbricht.
Ich bin mir sicher, dass der eine Uniform hat, aber gut, du hast ja recht, da läuft jeder rum, wie er Bock hat.
Ja.
Tja.
Nee, ich ging davon aus, dass sie ihn darauf hindern will, dass er halt ausbricht und deswegen versucht halt die Wärter darauf aufmerksam zu machen, damit
okay,
er
okay, aber was haben dann die Eltern da gemacht, den gerade besucht?
Ja,
oder?
Ja.
Okay.
War halt so, wie sie ihn besucht hat, ging ich davon aus, dass die Eltern halt gerade seinen Kollegen da besucht haben. Mhm. Ja, wo soll man denn den Sohn als Gefängniswärter auf Arbeit besuchen? Das macht ja auch keinen Sinn.
Nee. Ja.
Ich würde jetzt nicht meine Hand komplett ins Feuer verlegen, aber ich bin der Meinung, das ist ein...
Nee, hast schon recht. Also würde auch mehr Sinn ergeben tatsächlich, weil sie ja dann auch zu den Eltern sagen, ja, wir sind Freunde von ihrem Sohn.
Genau.
Dass die den dann da auch besucht haben.
Richtig. Weil Freunde von ihrem Sohn so, weißt du.
Wobei, dann hätten sie sich ja sehen müssen mit der Story. Aber er ist ja auch egal. Ja. Also unterm Strich völlig Latte.
Nicht so wichtig. Jedenfalls sitzen die dann auf der Rückbank und werden von dem älteren Ehepaar dann mitgenommen. Das auf jeden Fall.
Mhm.
Der nächste Schritt.
Mit einem wilden Fahrstil, den der Alte dann taglegt hat.
Opa fährt ziemlich beschissen, guckt auch nicht nach vorne, sondern guckt die ganze Zeit nach hinten, und während er sich unterhält mit denen.
Das fand ich schon echt lustig.
Ja. Dann gibt es eine Polizeikontrolle. Und die beiden kriegen Panik. Und dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd und dann gibt es einen Unfall. Und die überrumpelt den besagten Sheriff, der involviert ist in diese ganze Verfolgungsjagd und diese Geschichte, und nehmen ihn quasi als Geisel.
Mhm.
Und das Auto der beiden Alten ist Schrott. Und dann übernehmen die quasi das Polizeiauto von dem Sheriff. Und er ist mit drin, als Geisel. Und fährt das Ganze mit vorgehaltener Waffe von ihm. Und das ursprüngliche Ziel, was hier wichtig ist, was sie nämlich auch erwähnt hat bei diesem Besuch, ist es, die wollen zu den Adoptiveltern, weil da wurde nämlich ihr Baby hingebracht. Weil sie nämlich auch im Knast saß in der Zeit, als irgendwie das Jugendamt da war, und die haben gesagt, okay, das ist nicht tragbar, dass beide Eltern hier im Knast sind. Und in der Zeit wurde das Baby irgendwie zur Adoption freigegeben, und das hat jetzt mittlerweile neue Eltern gekriegt. Und die wollen jetzt quer durch Texas praktisch nach Sugarland, so heißt nämlich dieser Ort, um ihr Baby zu holen.
Hm.
Das ist der Plan. Und der besagte Sugarland Express aus dem Titel ist jetzt keine gemütliche Zugfahrt, sondern das ist ein Rattenschwanz von etlichen Polizeiwagen, die dann hinter den drei Personen hinterherfahren. Und das ist eigentlich die Story. Und es wird natürlich Verschiedenes versucht, diese Aktion halt aufzuhalten. Und das wird so ähnlich wie bei The Tank zum Beispiel, wo der Typ mit einem Panzer quer durch die Gegend gegangen ist, oder letztes Mal auch mit den Wildgänsen und Amy und Co., dass da so ein Hit auf den Straßen wird und dass da sehr viele Schaulustige dann plötzlich rausströmen und dass es da fast schon Straßenparaden gibt mit Marschmusik und allem drum und dran, weil die dann so zu Nationalhelden werden.
Ja, ihre Aktion. Also finde ich, hab mich auch sofort ein bisschen an Natural Born Killers erinnert.
Auch das, ja.
Stimmt. Weil ja auch dann die Medien die so ein bisschen feiern für das, was sie da machen. Find das eh spannend gestrickt, dass du eigentlich hast du zwei Kriminelle,
ne,
weil sie war im Knast, er ist noch im Knast.
Aber Kleinkriminelle, also.
Ja, Kleinkriminelle, aber nichtsdestotrotz, einfach jetzt mal so von der moralischen Komponente, stehen die halt erstmal nicht auf der guten Seite des Gesetzes, sondern so unsere Protagonisten sind halt erstmal Kriminelle. Und die jetzt durch diese Umstände, weil das ist ja schon auch tragisch, es tatsächlich hat wenig mit ihrem Verschulden zu tun, was sie da beschreibt, wie das Kind ihr weggenommen wurde.
Mhm.
Da kann sie halt wirklich nichts für. Ne? Weil das wurde entschieden, als sie noch im Knast ist, kam das natürlich zu Pflegeeltern. Aber als es dann darum ging, dass sie rauskam, um das Kind wieder zurückzuholen, hatten die den Brief an die alte Adresse geschickt und sie das dadurch nicht mitbekommen. Und als sie dann zur Stelle hingegangen ist, wollte niemand irgendwas davon wissen.
Mhm.
Und das ist halt einfach so durchs System gefallen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt ist das Kind bei anderen Eltern und sie kann irgendwie keinen Anspruch gelten mehr. Also halt eine super zerfahrene Situation.
Mhm.
Und deswegen finde ich so die Motivation, das zu machen, ist dann wiederum sehr nachvollziehbar. Also auch mit einem moralischen Kompass.
Ja, vor allem, weil er auch kurz, also weiß nicht, er wäre kurz danach rausgekommen. Also es kommt ja noch dazu.
Ja gut, das wiederum ist dann natürlich hammerdämlich, ne? Dass man sagt, du bist eh schon in diesem Pre-Release und hättest noch irgendwie 3 Wochen oder was.
Irgendwie
und
sowas, ja.
Also das hätte man jetzt auch noch abwarten können, aber weil sie eben so ist, wie sie ist, gab es da keine Alternativen. Und dann ist es ja auch, das geht ja schon mit der ersten Polizeikontrolle los. Die hätten ja einfach chillen können.
Ja, da wäre nichts passiert. Ja.
Wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber sie reagiert halt maßlos über.
Mhm.
Und dann geht die Scheiße erst los. Ja, ist auch so geil, die werden ja angehalten, weil der Alte halt so scheiße fährt und permanent nach hinten guckt, dass der da irgendwie mit 20 Meilen auf der Autobahn fährt. Und hinter ihnen halt sich eine übelste Schlange staut, weil der einfach viel zu langsam fährt.
Sagt der Sheriff auch, dass er den Verkehr gefährdet, indem er zu langsam fährt.
Ja, eben, aber so ein geiler Grund, angehalten zu werden, so, und dann aber halt so überzureagieren, das ist natürlich, das ist halt auch alles sehr tragisch, weil das hätte nicht so eskalieren müssen.
Ja,
das hätte ja eigentlich auch alles super easy laufen können.
Logisch. Ein bisschen Opfer der Umstände auch beide.
Ja. Und deswegen finde ich, der Film ist eine abgefahrene Mischung, weil der eben für mich schon auch so ein paar klare Comedy-Momente hat.
Mhm.
Aber so wie es aufgezogen ist, könnte es natürlich auch ein Drama sein.
Also die Story ist Drama, aber die beiden das Hauptpärchen und auch der Umgang so mit dem Sheriff und Co. hat ja schon komödiantische Elemente. Und so diese Verfolgungsjagd erinnert natürlich an Dukes of Hazzard und ne? so diese ganzen Filme von damals, diese Bill Reynolds Filme und so. Aber ich finde, dass man hier schon ein recht beachtliches Debüt sieht, also dass man schon sieht, dass hier ein talentierter zukünftiger Regisseur hier zugange war wegen verschiedenen Sachen.
Ja, aber das hätte mich sowieso, das wollte ich eh fragen, siehst du hier schon irgendwas von das, was für dich die Handschrift von Steven Spielberg ausmacht?
Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, dass man hier schon die Handschrift von Spielberg drin sieht, aber ich sehe, dass man jemanden hat mit Potenzial, den man für zukünftige größere Projekte auch anleiern kann. Das hätte ich damals, glaube ich, schon drin gesehen.
Mhm.
Weil, okay, John Williams hat hier schon seine Musik geschrieben, natürlich nicht so ikonisch wie bei anderen Filmen von ihm im weiteren Verlauf. Aber was ich richtig geil fand und umso unverständlicher, dass es nur zwei Kollaborationen zwischen den beiden gab, ist der DOP, Wilmos Siegmund, der danach noch für Unglaubliche Begegnungen der dritten Art für ihn die Kamera gemacht hat.
Mhm.
Weil hier hat man zum Beispiel richtig geile Einstellungen zum Teil und es gibt auch den ersten 360-Grad-Tracking-Shot in der Filmgeschichte, in dem man einmal so von der Vorderseite zur Rückseite und dann um das Auto rum praktisch so die Kamera fahren lässt. Und das gab es vorher auch noch nicht. Und das fand ich schon,
richtig coole Einstellungen. Ja, da gab es im Zuge dessen auch einen Stunt, wo ich nicht drauf klargekommen bin, Alter.
Mhm.
Weil da hätte so viel schief gehen können und ich sehe keine Möglichkeit, wie sie das abgesichert haben. Also, weil wurde einfach nicht abgesichert.
Ja. Wurde in die Pfütze da fallen? wahrscheinlich.
Nee, als die beim Fahren kommt einmal so ein News-Van und interviewt die und dann schießt der Bulle auf den Wagen und der überschlägt sich. Beziehungsweise fällt um und da standen ja zwei, drei Leute auf dem Dach.
Und die springen dann praktisch.
Die werden dann runtergeschleudert.
Mhm.
Alter, wir sehen im On aus der Einstellung, wie der Wagen umfällt und die davongeschleudert werden und dann so irgendwo vor der Kamera landen.
Ja, in so einem Teich, das meinte ich ja mit dieser Pfütze.
Ja, genau.
An den dachte ich ja.
Alter, wie haben die denn, so wie das Auto umfällt, sieht es nicht so aus, als hätten die irgendwie sicherstellen können, dass sich das Ding nicht nochmal überschlägt.
Mhm.
Was machen die denn, wenn der Erste, der davon runterfällt, dann nochmal vom sich überschlagenden Auto erwischt wird?
Ja, dann werden die platt.
Der ist einfach das drunter, Alter.
Mhm.
Ich bin voll nicht drauf hergekommen. So ein krasser Stunt. Also da. Pff.
Ja, man könnte das Auto vielleicht fixieren, dass es gar nicht so weiter sich überschlagen kann. Weil
ja, dann aber dann musst du ja irgendwo dazwischen einen Schnitt machen. Weil dann musst du weil wir sehen ja das anfahrende Auto, wie sich's überschlägt oder wie es umfällt.
Ja. Aber kann man es nicht von der einen Seite sichern, dass es nicht irgendwie weiterrollt? Weißt du, was ich meine? So durch die Kameraperspektive
Ach
lösen?
Ach so.
Das ist praktisch, dass irgendwann.
Du meinst, dass sie das quasi von hinten irgendwie mit Drahtseil oder
genau
so
und das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Auto jetzt komplett irgendwie, ob man die beiden Seiten komplett sieht. Das wäre vielleicht ein Trick.
Ja, ansonsten ich bilde mir halt ein, dass man es angefahren sieht.
Da ist auch ein Schnitt, glaube ich.
Ja?
Ja, ja. Beim Schuss ist ein Schnitt.
Genau, und also du siehst so, den Schuss und dann umfällt. Ich dachte, und dann, wenn nach dem Schuss wäre direkt der Umschnitt auf die Frontale.
Glaube nicht, bin mir nicht sicher.
Okay. Ja, jedenfalls, also ich fand's super krass. Ja, weil allein schon dieses Ding mit vom umfallenden Auto fliegen drei Leute runter und landen frontal vor der Kamera, ist schon auch ein hartes Ding. Aber wie auch immer, also es gab definitiv ein paar sehr coole Kameraeinstellungen und ich fand es eben irgendwie echt interessant aufgezogen, was das für ein Genre-Mix ist.
Ja.
Aber das war für mich auch gleichzeitig so ein bisschen Problem. Oder dadurch hatte der für mich dann zwischendurch so Abflachmomente, weil du hast dann diese ganze Zeit diese rasante Verfolgung und dann aber eben zwischendurch so Momente, wo es so runterkommt und das irgendwie, weiß ich nicht, fand das nicht so rund.
Mhm.
Wie ging's dir damit?
Ja, es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn ein Film auch mal runterkommt und so ein bisschen zur Ruhe kommt.
Ja, ja.
Und diese Szene, wo die sich dann so verstecken in diesem Autohandel.
Ja, auch fand ich eben auch krass, weil es dann plötzlich wieder voll losgeht.
Genau, wollte gerade sagen, die eskaliert ja dann und was ja hier krass ist, dass jeder bis an die Zähne bewaffnet ist. Also selbst Zivilisten und so weiter machen ja der Jagd auf sie und halten ja da überhaupt nicht hinterm Berg. Aber hier wiederum in Kombination sehr sympathisch und auch sehr cool geschrieben. Der befehlsgebende Sheriff ist tatsächlich sehr empathisch.
Fand ich auch.
Im Gegensatz zu anderen Rollen, wo sie hier so einen fies sadistischen Arschloch-Sheriff wahrscheinlich besetzt hätten oder beziehungsweise ihn so charakterisiert hätten,
ja.
Fand ich es hier gut, dass das war übrigens hier Ben Johnson, den du auch in Wild Bunch hattest.
Mhm. Ups, jetzt hat es natürlich geklingelt.
Jetzt hat es geklingelt, ja, jetzt machen wir mal kurz einen Kurzen Break.
God, the 80s are wild.
Ja, und du hattest ja Ben Johnson in The Wild Bunch und bei The Getaway hat er mitgespielt. Mhm. Ich habe ja sowieso noch nichts zum Cast gesagt, insofern können wir sagen, dass Lou Jean von Goldie Hawn gespielt wird. Die war wahrscheinlich der größte Name im Cast damals in den 70ern, also die kannte man schon. Im Gegensatz zu dem Schauspieler von Clovis, das ist William Atherton, das ist Thornburg in der Die Hard-Reihe oder bei Ghostbusters haben wir ihn ja gesehen, ja. Hier noch in ganz jungen Jahren.
Ja, und danach auch eher immer so ein bisschen der Unsympath, ne?
Ja, ja, öfter mal der Unsympath gewesen, definitiv. Hier noch sehr jung, also ich habe ihn erstmal nicht erkannt. Mhm. Ich wusste, dass ich den Namen schon mal irgendwo gelesen habe, aber ich konnte ihn nicht richtig zuordnen. Ja, und was die Preisverleihung angeht, ist das die einzige Goldene Palme, die jemals einen Steven Spielberg-Film gekriegt hat. In Cannes, fürs Drehbuch.
Der hat die Goldene Palme gewonnen.
Der hat die Goldene Palme fürs Script gewonnen, richtig. Ansonsten hat kein Spielberg-Film irgendwie in Cannes irgendwas gerissen.
Mhm.
Ja.
Ist ja abgefahren. Ausgerechnet fürs Script auch.
Mhm. Und aus seiner Filmografie definitiv das niedrigste Einspielen mit 7,5 Millionen. Hat zwar auch nur 3 Millionen gekostet. Und ist natürlich ein Frühwerk von ihm. Insofern kann man das natürlich nicht bei den späteren Filmen zählen, aber mit 7,5 Millionen Einspiel als niedrigster Film ist wahrscheinlich auch erstmal eine Ansage.
Hm. Naja, als ich dich vorhin gefragt habe, ob du hier schon irgendwas von seiner Handschrift erkennst, ich finde, es gab so Momente im weiteren Verlauf, wo das mit den Medien so ein bisschen hochgekocht wird, was die machen und halt immer mehr Schaulustige und Supporter auch da sind, die das gut finden, kommen ja auch ganz viele mit ihren Kindern an und dann siehst du eben dieses Interagieren, weil ja gerade die Mütter sie so unterstützen, weil sie sagen, ey, lass dir dein Kind nicht wegnehmen, hol dir dein Kind zurück. Mhm. Und dann sehen wir zum Teil eben so Bilder von Müttern, wie sie mit ihren Kindern interagieren. Und das, was da so diese Mutterliebe oder dieses Familiäre, wie er das da schon so in so kurzen Momenten inszeniert, da war ich kurz so, ah, okay, also da blitzte für mich so der Spielberg auf. Oder das, was für mich später seine Filme so ausgemacht haben.
Ja, Familie spielt ja immer eine große Rolle bei seinen Filmen. Mhm. Wobei der nächste Film war ja dann direkt Jaws. Und dann war, glaube ich, Unglaubliche Begegnung der dritten Art. Also ja. Schon irgendwie geht in eine andere Richtung.
Ja, ja.
Aber ich kann verstehen, dass sie gesagt haben, lass mal den Typen von Duell und Sugarland Express nehmen. Weil die beiden Filme sind schon keine schlechte Visitenkarte, definitiv. Für.
Mhm.
Und Jaws war ja damals auch kein high-budgetierter Film, klar. Sondern war ja einfach nur ein Creature-Feature. Weißt du, dass das so durch die Decke geht, hat ja keiner vorausgesagt.
Mhm.
Und der Dreh war ja auch sehr chaotisch, aber das ist erstmal eine andere Frage. Aber ja, gut, auch so dieses Kleinstadt-Ding ist ja auch so ein Spielberg-Ding, weißt du, so dieses typische bei E.T. und so, weißt du, ist ja selten so, dass der so New York-Filme macht.
Hm.
Und klar, so ein paar Sachen kann man hier schon reininterpretieren, aber ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier die Handschrift 100% erkennt, wenn du nicht weißt, wer den gemacht hat, sofort siehst, okay, Spielberg.
Nee,
so.
Eben, denke ich auch.
Und die Art von Film wurde ja in den 70s wirklich und auch in die 80er rein auch sehr häufig gemacht, so irgendwelche Jagden über den Freeway mit irgendwelchen Sheriffs, die dann
klar.
Schlecht aufgelegt sind, was auch immer. Also da gibt es ja tausende.
Ja, aber eben, da ist er hier schon ein bisschen anders. Fand ich cool.
Ja, fand ich auch cool, mal sein Kinodebüt gesehen zu haben. Jetzt musst du Duell mal gucken, also würde mich interessieren. Den fand ich auch geil.
Mhm. Ja, werde ich machen.
Das ist auf jeden Fall mal, also was die Spannungskurve angeht, ist das auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer, weil das ist dann schon ein bisschen Adrenalinkino. Wenn auch so ein bisschen so Mitternachtskino oder so Autokino, also so Duell ist jetzt ist schon so ein bisschen, geht in die B-Film-Richtung, aber ist schon spannend, ist ein geiles Ding.
Okay.
Und Sugarland Express ist ja, ab und zu ist er lustig, ab und zu ist er ein bisschen spannend. Dann ist er wieder emotional, hier ist ja irgendwie alles dabei.
Und wie fandst du das jetzt unterm Strich? Also darüber cool. Hinaus, dass das jetzt sein Debüt war, also gibt dir der Film irgendwie, fandst du den besonders gut?
Also ich gebe ihm jetzt keine Zusatzpunkte dadurch, dass es Spielbergs Debüt ist, aber ich finde schon, dass er souveränen Film als Einstand fürs Kino damals im Jahr 1974 gedreht hat. Insofern fand ich den gut.
Okay.
Schon ein ordentliches Debüt, also jetzt auch kein Meisterwerk und kein überragender Film, aber schon ganz geil.
Mhm.
Wie ist dein Fazit?
Sehr ähnlich.
Ähnlich.
Ja, eben. Stellenweise so ein bisschen durchwachsen für meinen Geschmack. Also eben noch, mir fehlt so dieses Gefühl, dass ich sage, es ist so rund.
Ja.
Aber eben, echt mit guten Einzelteilen.
Aber auch so, es entsteht ja auch so ein bisschen eine Bindung zwischen dem Sheriff, den die dann die ganze Zeit
schleppen. Ja, das ist auch spannend, so. Wie sie ihn so langsam auf seine Seite ziehen. Hat natürlich dann auch viel damit zu tun, dass er halt erkennt, dass so diese Gewaltbereitschaft dann doch eher von der anderen Seite kommt.
Richtig, ja. Und das erkennt ja auch der befehlsgebende Sheriff relativ früh, dass er ja diese Sniper da abbestellt und also sagt so, nee, das will er nicht. Das sind eigentlich nur Kinder, die irgendwie auf die falsche Bahn geraten sind und so, weißt du. Und,
deswegen, da ist schon halt so eine größere Tragik-Komponente mit drin, weil das hätte halt alles nicht so laufen müssen. Das schwingt ja schon mit irgendwie. Fand ich cool.
Ja, finde ich auch.
Aber sie ist halt, ist sie anstrengend, Alter.
Sie ist anstrengend.
Ich habe mich dann schon auch gefragt, ob das nicht auch funktioniert hätte, wenn die nicht so nervig wäre.
Mhm. So dieses Kaugummi-Schmatzen da.
Naja. Und da auch gerade, ne, Natural Born Killers, weil Mallory war für mich halt auch borderline anstrengend.
Ja, ist sie auch, stimmt. Ähnliche Liga. Ja, aber wo die Liebe hinfällt.
Wenn man was für anstrengende Frauen übrig hat,
ja,
dann Sugarland Express und Natural Born Killers.
Definitiv, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Geht 110 Minuten, der Film.
Ja.
Und so hat Adrian ein Valentinsgeschenk von uns gekriegt hier, außerhalb der Ziehung.
Mensch.
Ja, dann komme ich zu den Punkten. IMDb 6,7. Metascore liegt bei 65. Berlin Wedding und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Ich sag 7,5.
Nee, dafür hat's nicht gereicht.
Ach, verdammt.
Eine 7 ist es geworden.
Ja, hab's geahnt.
7,5. Kam mir ein bisschen viel vor. Wie viel gibst du denn?
Na, ich glaube, ich werde großzügigerweise bei 7,5.
Du gibst die halben, den halben Punkt obendrauf.
Ja, schon. Ich hätte auch gedacht, so 7, 7,5, irgendwie sowas.
So okayisch.
Ja.
Okayisch ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwach. Der ist schon.
Nee, der ist schon ein bisschen besser.
Ja. In der Art, ja. Ja, dann sind wir nicht so weit entfernt. Und cool, dass du den mitgeguckt hast, auf jeden Fall. Haben's ja auch. Kann ja auch nicht schaden, einmal was abzuhaken in Spielbergs-Film.
Ja, eben. Dachte ich auch. Kann nicht schaden und bin froh, dass ich es gemacht habe.
Sehr nice.
Alright. So. Jetzt bin ich dran.
Mhm.
Und ich bringe eine Serie.
Habe ich auch heute.
Ach.
Ha.
Gangster. Ja, und also mein Ansatz hier war wirklich ausschließlich die Dame, die das geschrieben und inszeniert hat. Weil von der haben wir hier schon ein paar Sachen gehabt.
Mhm.
Und die Dame ist sehr renommiert, vor allem bei der Kritik. Und dann dachte ich, okay, wenn die mal eine Serie gemacht hat, dann wäre das vielleicht schon mal einen Blick wert, zumal das jetzt auch schon über 10 Jahre her ist, aus dem Jahr 2013, Top of the Lake von Jane Campion.
Mhm.
Die hat nämlich diese Serie zusammen mit Jared Lee geschrieben.
Schon wieder Lee.
Ja.
Warst du nicht in dem anderen Film, wo so oft wie du Lee erwähnt hast, hast du nicht ein paar Samples gefunden?
Ach doch, stimmt.
Hast du doch angeboten, oder?
Ja, wobei, ja, zumindest mal eins.
Eins dabei.
Mhm.
Okay.
Ja, aber das Traurige ist, dass dann in solchen Filmen, wenn der Name Lee erwähnt wird.
Geht's eher gegen dich.
Ja, eben. Es ist halt immer irgendwie so, Mann, Lee, hört's auf zu nerven oder sonst was.
Und man das muss auch geben können.
Ja. Das, ich habe mir da schon einen notiert.
Okay.
Kommt.
Bin gespannt.
Mhm.
Top of the Lake, okay.
Top of the Lake. Und das ist insofern tricky, weil es gibt 2 Staffeln und ich hatte nach der ersten genug.
Oha.
Und die erste war schon ein Kampf. Weil das, ja, also allen voran wahrscheinlich, weil das Genre hier halt Krimi ist. Das ist eine fucking Crime-Serie. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dann doch mal zu sehen, was hier alle so feiern.
Mhm.
Weil die Serie kommt gerade bei der Kritik echt gut weg. Also so gesehen hat sie nur eine Emmy-Nominierung für Kamera bekommen. Insgesamt dann auch aber 8 Nominierungen. Aber jetzt also aus heutiger Sicht für Serienverhältnisse wenig. Und das ist auch insofern tricky, weil die erste Staffel ist so ein bisschen für sich, also beide Staffeln sind so ein bisschen für sich stehend, obwohl es um die gleiche Figur geht. Die erste spielt jetzt hier in Neuseeland auf der Südinsel und die Hauptfigur kommt aber aus Sydney und in der zweiten Staffel geht die dann nach Sydney zurück und dann spielt diese Staffel dort. Okay.
Okay.
Deswegen, vielleicht gucke ich mir die zweite irgendwann mal an, weil das, ich glaube nicht, dass man großartig den Bezug zur ersten braucht, weil das halt wirklich in sich abgeschlossenes Ding ist. Außer, dass du halt eben den, so die Backstory der Hauptfigur, die nimmst du wahrscheinlich mit, weil die spielt hier eben auch stark mit rein. Mhm. Also vorab, hast du davon was gesehen oder gehört? Gehört wahrscheinlich schon.
Ja, ja, welche Serie das ist, ja, weiß ich, aber ich hab da nicht reingeguckt.
Okay.
Die ist an mir vorbeigegangen.
Ja, die Tagline lautet No Ordinary Place, No Ordinary Crime. Aus meiner Zuschauersicht, wie gesagt, also gerade
wenn es um
Krimi geht, ich fand das alles wahnsinnig generisch, weil surprise, surprise, es kommen Leute um und dann muss man rausfinden, wer es war. Mhm. Oder, ja, also hier ist jetzt dann doch so aufgezogen, dass so eine 12-Jährige im Fokus steht. Das ist ein Mädchen namens Tui. Und die ist die Tochter, die jüngste Tochter von einem, vom örtlichen Drogenboss. Das ist so ein bisschen die Hillbilly-Version von Narcos. Das ist einfach, da ist ein Typ in diesem kleinen Ort, der ist der Capo, vertickt da die Drogen, sorgt damit aber auch für eine Menge Jobs im Ort. Also die ganzen Ladies, die halt sonst irgendwie keine Arbeit finden, die kommen dann halt zu dem, um da irgendwie Drogen zu strecken und sonst was. Arbeiten für den, das heißt, der kennt alles und jeden in diesem Ort und alle wissen auch, was er macht und das wird halt nicht nur toleriert, sondern irgendwo ist der Teil des Systems da.
Das ist so ein typisches Justified-Szenario. Da hast du auch so diese Drogendealer in den Hillbilly-Kreisen gehabt, so Caitlin Dever, damals noch minderjährig, war dann auch so eine Drogendealerin, so eine kleine. Mikati Williamson hat dann auch einen Drogendealer irgendwie in seiner Abteilung da gespielt und so, aber alles so irgendwie in den Bergen, in so einer Hütte und so, weißt du, so mit ja. Moonshine und so die,
ja, ja, genau.
Die Gegenden.
Ja, ja, habe ich auch mal ja, eine Serie da. Gesehen, der eine Staffel von der Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da ging es auch um dieses Hillbilly-Volk da auf dem Berg und die ganze Zeit Moonshine produziert und gesoffen und dann ist da jemand umgekommen und die Bullen mussten irgendwie da rein und sind da nicht reingekommen, weil das so eine abgeschottete Befestung. Gemeinde ist, ja. Mhm. Naja, und hier ist es jetzt das Ganze genau in dem Stil in Neuseeland. Das heißt, der hat da eben auch irgendwo so ein bisschen außerhalb des Orts oben auf dem Berg seine Festung auch echt abgeschottet mit so großen Gittern, die er dann über Videoüberwachung aufmachen kann. Und er hat eigentlich schon 2 oder 3 erwachsene Söhne und dann eben aber als Nachzügler diese 12-jährige Tui. Und jetzt wird die aus dem See gezogen. Die steht nämlich zu Beginn der Serie, geht die ins Wasser. Wir sehen, wie die voll angezogen da in diesen See, der auch so ein bisschen ominös aufgezogen wird, weil uns von anderen Figuren erzählt wird, dass da schon Menge Leute umgekommen sind und irgendwie nimmt sich dieser See, was er möchte und das ist alles so ein bisschen mysteriös gekoppelt. So, und in diesen See marschiert die jetzt rein und wir wissen erstmal nicht, will die sich umbringen oder was, weil die steht da halt in diesem eiskalten Wasser. Und offensichtlich wollte sie sich umbringen, aber sie wird halt rechtzeitig gefunden und da rausgezogen und bei der Gelegenheit dann natürlich ärztlich versorgt und dann stellen die fest, die Kleine ist schwanger. Wohlgemerkt mit 12. Und will nicht sagen, wer der Vater ist. Und wird sie von der Kommissarin, die dann mit diesem Fall vertraut wird, Robin Griffin, das ist unsere Hauptfigur. So, die ist recht mutig unterwegs, gerade weil die da eben dann in einer doch ziemlichen Männerdomäne sich sehr behaupten muss, ist aber aufgrund ihres Alters auch noch relativ unerfahren als Detective. Und die wird jetzt aber mit diesen Ermittlungen betraut und muss sich dieser Sache annehmen und hat da persönliche Parallelen zu dem Fall, weil sie halt auch Dinge erfahren hat, als sie jünger war, wo sie so ein bisschen anknüpfen kann mit der Story, die hier gerade passiert. Und deswegen ist sie nicht nur interessiert, der Kleinen zu helfen oder rauszufinden, was da los ist, sondern das geht schon auch irgendwann in eine obsessive Richtung, dass sie das halt nicht wirklich loslässt und sie eigentlich auch kein Privatleben haben kann, zumal das Privatleben aktuell auch so aussieht, dass sie eigentlich nur nach Neuseeland gekommen ist, um ihre krebskranke Mutter so ein bisschen zu pflegen und der halt näher zu sein, weil es da langsam so zum Ende geht. Und dann gibt es jetzt eben diesen Fall und dann versuchen die aus Tui irgendwie rauszukriegen, wer der Vater ist, die spricht aber kaum und mit Robin taut sie dann so ein bisschen auf, aber verrät halt nichts. Wenig später verschwindet die Kleine. Mhm. Und jetzt geht's drum, nicht nur herauszufinden, wer der Vater ist, sondern erstmal die Kleine wieder ausfindig zu machen, weil die sich da halt in den Wäldern versteckt. Dann kommt dazu, dass der Vater anfangs zwar natürlich auch sagt, wir müssen die finden, und dann aber irgendwann auch sagt, ja, mein Gott, also die ist hier aufgewachsen, die kennt die Wildnis, ich mache mir mal keine Sorgen, die wird schon irgendwann wieder auftauchen. Ja, und so geht's halt dann um das Lösen des Falls, und das immer wieder in Kombination mit ihrer Backstory, die sie mitbringt. Und das alles eben, also sie kommt halt auch so ein bisschen an den Ort zurück, wo ihre Vergangenheit sie einholt. Das haben wir ja sehr oft. Das ist natürlich so ein beliebtes Szenario, weil sie eben eigentlich in Sydney lebt und da nichts mehr mit all dem zu tun hatte. Und jetzt wird sie aber diesen, muss sie sich diesen alten Dämonen konfrontieren und oder diese konfrontieren, und das ist diese Serie.
Klingt begeistert.
Also das ist jetzt halt auch wieder das Ding, das kannst du dir angucken, wenn du Crime-Fan bist, dann ist das vielleicht sogar gut. Ich habe zu keinem Zeitpunkt verstanden, was an dieser Serie speziell sein soll. Mhm. Ich habe mir Kritiken durchgelesen und da wird dann sonst was gelobt und ich fühl's nicht, ich blick's nicht. Ich sehe, also was ganz cool ist, war halt für mich persönlich jetzt irgendwie ganz cool, dass das alles an einem Ort spielt, wo ich ziemlich genau dort war ich mal. Also ich habe 2005 irgendwie mal so einen Werbespot in Neuseeland gedreht. Mhm. Und den haben wir ziemlich genau da gedreht, wo die Serie spielt. Das ist so eine Stunde von Christchurch entfernt, ziemlich halt in der Wildnis. Und das habe ich schon gefühlt. Also weil ich immer noch weiß, wie es da war, weil ich fand das damals so flashig. Ich meine, gibt ja das 2005, und das hat sich für mich angefühlt, als wäre ich irgendwie in die 80er zurückgereist.
Okay.
Weil das war ein Ort mit irgendwie 80 Einwohnern, im Umkreis von 100 Kilometern kein Handyempfang. Da gab es ein Pub / Motel / Reisebüro / Internetcafé, einfach so ein alles in einem Ding. Mhm. Wo halt dann auch alle abhängen und dann schon mittags anfangen zu picheln und so. Und das ist halt wirklich so übelst Arsch der Heide. Und so.
Da ist die Zeit stehen geblieben.
Voll. Und das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen daran erinnert und fand das irgendwie auch cool, dass das jetzt halt genau dort ist, weil die Landschaft spielt hier natürlich schon auch stark mit rein, dass du hier halt diese Einöde hast oder die, schon diese geile Landschaft, aber halt kaum besiedelt, weißt du, und die Menschen, die es gibt, sind eben alle auch so Einsiedler und alle kennen sich untereinander und das ganze Ding. So, das fand ich irgendwie cool, halt einfach jetzt so lokal gesehen, dass der Ort, wo es spielt. Aber darüber hinaus, also die Handlung und das Tempo und alles, also, weil du hast hier 6 Episoden, jeweils eine Stunde, und das war für mich schon echt eine Menge. Also,
ist ja nicht so geil.
Nee, ich fand's irgendwie dünn. Und Robin Griffin wird eben von Elizabeth Moss gespielt. Und das hat vielleicht auch nicht geholfen, weil ich die dann auch schon durch Handmaid's Tale und Co. Also die irgendwie schlecht gelaunt oder leidend durch so eine Serie zu sehen, das hatte ich einfach schon ausführlich. Und hier ist das halt auch, also die ist hier natürlich weit entfernt von Sonnenschein. Hm. Hat der Sache auch nicht geholfen. Dann kriegt sie da einen Typ an die Backe gedrückt, weil, also sie kommt ja aus Sydney und wird dann zwar mit diesem Fall betraut, aber natürlich gibt's auch einen örtlichen Polizisten, der da was zu sagen hat, der auch ganz offensichtlich verwickelt ist in diese ganzen örtlichen Verflechtungen, die es da gibt. Al Parker wird gespielt von David Wenham. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Vom Namen.
Kenn ich. Ich
kenne den auf jeden Fall aus 300 und Van Helsing und sowas. Oder der war, ich meine,
Australia.
War halt Faramir, ne? Bei Herr der Ringe.
Ah ja, stimmt.
Die Snitch. Mhm. Ja. Und dann gibt's noch eine Figur namens Jono. Das ist eben so ein alter Jugendfreund, zu dem sie jetzt auch wieder den Anschluss gewinnt. Und das ist, der wird von Thomas M. Wright gespielt. Jetzt auch keine großen Namen. Und Peter Mullen müsstest du noch kennen, aus Tyrannosaur. Mhm. Der spielt ja auch noch mit. Und dann
spielt lustigerweise in Ozark auch ran. Ein Drogendealer, insofern öfter mal so in Crime-Serien mitgespielt. Mhm. Mhm.
Ja, weil, stimmt, er ist, warte mal, Matt? Doch. Ja, ich glaube, er ist der Capo hier.
Ach, okay.
Ich muss mir jetzt nochmal die Fresse angucken.
Ja, der hat auch ein bisschen immer was, was so alter Krimineller.
Ja.
So von Optik.
Das ist ja auch, das fand ich halt schon auch auffällig, weil er eindeutig kein Neuseeländisch spricht. Mhm. Ne? Also so, oder seinen Dialekt. Ich weiß, ich guck gerade mal, wo der herkommt. Aber ja, er ist der Typ. Warum steht denn auf IMDb nicht, wo der herkommt? Schotte ist der.
Der Schotte, okay.
Und das hörst du halt, also dass das eben kein Neuseeländisch ist. Aber irgendwie schockt's. Also seine Figur ist eh noch ganz cool. Und dann gibt's auch noch eine sehr mysteriöse Figur, weil es gibt einen so ein Areal, was in der Serie eine Rolle spielt, was eben diesem Drogenboss gehört und was jetzt aber von so ein paar Frauen übernommen wurde, die da irgendwie ihre Community aufgezogen haben namens Paradise, in so Containern leben und die werden angeführt von GJ und die wird von Holly Hunter gespielt.
Ach, die ist auch noch dabei.
Und da haben wir natürlich die Jane Campion Referenz.
Seit dem Piano, ja, stimmt.
Ja. Und im Zuge dessen ist es nur stimmig, dass die Figur von Robin Griffin zuerst halt auch Anna Paquin angeboten wurde. Mhm. Die wiederum war schwanger und konnte das deswegen nicht machen. Ja, und Elizabeth Moss hat das hier halt knallhart zwischen Staffel 5 und 6 von Mad Men gedreht.
Ja, ihr großer Durchbruch. Ja. Das habe ich ja mitgekriegt, dass wieder die erste Serie ist nach Mad Men, wo sie halt irgendwie in die Hauptrolle gepackt worden ist. Weil bei Mad Men ist ja so, ist ja ihr Charakter wurde ja immer ausgebaut, immer weiter ausgebaut.
Genau, fing an als Sekretärin und wurde dann immer größer, ja. Und das ist tatsächlich auch die erste Serie, die in Sundance Premiere gefeiert hat.
Okay.
Na, lief dann später auch auf der Berlinale, aber davor gab es halt bei Sundance keine Serien. Und wenn natürlich Jane Campion eine Serie macht,
dann guckt man da mal hin.
Da guckt man hin. Mhm. Ja, und in der zweiten Staffel, das hat dann auch 3 Jahre gedauert, ne? Also die zweite Staffel kam 2016 erst. Hat auch nochmal einen Zusatztitel und da ist dann auch noch Nicole Kidman dabei.
Ah ja.
Ja.
Hochkarätiger Zuwachs.
Mhm.
Und du weißt noch nicht, ob du da weiterkommst.
Nee, also nach aktuellem Stand eher nicht.
Sieht ja auch so danach aus, weil normalerweise rezensierst du ja eher selten nach der nach einer Staffel, sondern meistens guckst du ja dann erstmal zu Ende.
Ja. Naja, und Kritik feiert das Ding hier. Ziemlich, alle.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Ding ist, weil ich mag ja Crime. Ich mag ja auch so The Sinner mit Bill Pullman und so diese ganzen Serien. Das ist natürlich auch alles irgendwie nichts Neues. So. Also da werden auch irgendwelche, da wird eine Leiche gefunden und dann wird halt ermittelt, was da passiert ist und so. Und True Detective ist ja letztendlich auch nichts anderes. Aber ich finde es halt irgendwie...
Ja, aber deswegen das könnte das was für dich sein.
Ich bin schon gute Leute mit, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Inszeniert haben das Jane Campion, Garth Davis, von dem stammt Line.
Okay.
Und Ariel Kleiman. Und die haben alle jeweils 4 gemacht. Also, Quatsch, Jane Campion hat 8 gemacht und Garth Davis und Ariel Kleiman jeweils 4. Mhm. Und dann haben wir auch schon beide Staffeln zusammen damit. Ja, mal gucken. Irgendwann vielleicht. So, jetzt Punkte für die Serie. Top of the Lake. 7,4 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 81. Alter. Letterboxd 3,9. Und ja, also das ist wieder so ein Ding. Ich erkenne, dass das gut gemacht ist. Ich habe aber nicht, ich kann nicht erkennen, was daran so genial sein soll. Und
ich check das nicht.
Nee, das mal sowieso nicht, aber das bringt halt irgendwie auch das Genre schon mit. Es gibt wirklich wenig Crime, was ich super flashig finde.
Hm. Stimmt, du fandst ja True Detective sogar überbewertet, Alter.
Naja, da bin ich gar nicht erst reingekommen, ne? Ja, so, ich glaube, ich habe ja da 2 Folgen von gesehen und fand's Gottes langweilig.
Das ist echt hart.
Ja, es ist, aber das ist halt einfach, nee.
Also, hast du da mal die zweite Staffel oder so probiert oder gar nicht mehr?
Nö, weil das würde ich ja dann nicht machen. Also wenn mich die erste schon nicht kriegt, dann finde ich es irgendwie affig, bei der zweiten einzusteigen. Aber es ist ja auch so Anthology-mäßig
aufgezogen. Das ist Anthology, ne? Die haben ja nichts miteinander zu tun. Also komplett
so gesehen könnte man das machen. In mir wehrt sich halt alles dagegen. Also
okay.
Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch dieses, du kannst jetzt nicht mit einer zweiten Staffel anfangen, wenn die erste nicht gesehen hast. Das ist voll weird.
Ja, ist schon weird. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie gemacht, aber...
Ja,
in dem Fall könnte man es tatsächlich, wenn du 2 Folgen von der ersten gesehen hast und gesehen hast, das ist überhaupt nichts für dich, weil die zweite hat, da geht's schon wieder um ganz andere Sachen und du siehst halt Vince Vaughn in absoluten Badass-Rolle.
Hm.
Und vielleicht ist das habe ich dir damals, glaube ich, gesagt, dazu gesagt, dass du von Colin Farrell halt nicht viel hältst. Nebenzusammen habe ich dir, glaube ich, gesagt, aber das war noch vor Lobster und so, dass du dir da mal die zweite Staffel True Detective hätte sehen sollen, weil da zeigt er mal schauspielerisch auf jeden Fall, was er kann.
Mhm.
Ja. Aber muss natürlich nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich in dem Leben nochmal warm werde mit dem Genre. Vielleicht braucht es da irgendwie nur mal so eine Initialzündung mit einer, die mich halt voll überzeugt. Also ich meine, es gab ja auch schon Crime-Sachen, die ich echt gut fand, aber
The Wire.
Ja, eben. Also
das war schon 20 Jahre, ja.
Wenn The Wire Crime ist oder Sopranos Crime ist, so dann sowas, auf jeden.
Das ist auf jeden Fall alles schon eine Weile her, wenn du es da drunter zählen willst.
Ja.
Naja.
So, jetzt darfst du raten.
Jetzt darf ich raten.
Oder? Ja, Punkt habe ich genannt. Ich hoffe, das kam ansatzweise rüber.
Ja, ich sag 5,5.
4,5 sind es.
4,5, ne? Ja. Okay, ich dachte, dass die Schauspieler dann vielleicht noch ein bisschen was rausholen.
Ja, ich bild mir ein, das war schon, das ist da schon mit drin. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so, ich bin in letzter Zeit bei so ein paar Sachen halt Mörder großzügig, weil ich es irgendwie hat das voll was bei mir getroffen. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass ich in letzter Zeit voll viel Sachen gucke, die wirklich unterdurchschnittlich wegkommen.
Mhm.
Ja.
Ja, aber bei Isa mit deiner Euphorie, einmal hast du ihr Herz berührt bei Where the Wild Things Are und dann ist es komplett in Unverständnis umgeschlagen, als dann die Athena-Rezension kam, wo sie gesagt hat, den hat sie auch gesehen und sie fand halt, das war halt ein Musikvideo und langes und warum du dich da so von den Bildern und von der Atmosphäre blenden lässt, weil der Rest halt total belanglos ist.
Vielleicht, weil es eben genau das ist, das audiovisuell ist so beeindruckend, dass, naja, hat sie den wieder auf dem Laptop geguckt, oder was?
Weiß nicht, wie sie den geguckt, da habe ich nicht gefragt. Ja, wieder auf dem Laptop, nee, die guckt eigentlich...
Naja, aber ist bei so einem Film halt schon, finde ich, echt wichtig, wie du den guckst.
Auf jeden Fall haben die einen großen Fernseher, also ich gehe mal davon aus, dass sie auf dem Fernseher geguckt haben.
Mhm.
Ja.
Krass, weil ich finde gerade auch das Sounddesign bei dem Film echt stark.
Mhm.
Und eben gerade null Musikvideo-mäßig. So, weil hatten wir es ja schon von, weißt du, wenn da jetzt die ganze Zeit eben dazu passender französischer Hip-Hop laufen würde, wäre es noch was anderes.
Mhm.
Aber mit diesen orchestralen, epischen Klängen darunter so, hat das für mich eben mehr von einer griechischen Tragödie als von einem Musikvideo.
Ja. Naja, gut. Ist ja Geschmackssache, aber ja, ich fand auch so, dass der an manchen Szenen hat er schon sehr geflext. So. Da ging es halt nicht darum, dass es halt irgendwie, dass es für die Story zuträglich war, sondern da ging es halt nur darum, dass es gerade richtig geil aussieht.
Ja, aber wenn Raffen flext von Minute 1 bis Minute 90, dann feiern es alle.
Darf man auch geil finden, wenn man will.
Hey, du. Ja, jedem das Seine.
Jedem das Seine. So, dann habe ich jetzt auch eine Serie. Und wo ist deine nochmal zu sehen?
Die kriegst du nur auf Blu-ray. Das war sowieso, ja.
Ach, die wird nirgends gestreamt.
Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Deswegen, jetzt habe ich hier Gerüchte verbreitet.
Vielleicht hat jemand ja Lust, die zu gucken.
Ja, ich dachte schon, ich hätte es jedem die Lust ausgetrieben.
Nicht den Crime-Fans.
So, Top of the Lake. Was sagt denn Just Watch, wo man das gucken kann? Okay, 2 Staffeln bei der Telekom. Das ist so lustig, ne? Die hatten ja anfangs auch Handmaid's Tale exklusiv.
Ja, Handmaid's Tale war über die Telekom.
Ja. Vielleicht haben sie gedacht, Elizabeth... Warum habe ich so Probleme mit ihrem Namen, das anständig auszusprechen? Elizabeth Moss. Ja, aber man kann das eben auch kaufen bei Amazon oder Apple,
okay.
Google und so. Ja.
Aber nirgends frei verfügbar, es sei denn, ihr seid Telekom-Kunden.
Genau, oder die erste Staffel ist auch beim BBC-Player, den kriegst du dann über Amazon, da gibt es ja diesen Spaten-Ding, BBC-Player. Ja.
Na ja, gut, jetzt wollte ich gerade überleiten, weil meine Serie ist auf Netflix zu sehen und dachte, vielleicht wäre das auch eine Netflix-Serie, dann könnt ihr gleich beim gleichen Streaming-Sender bleiben. Und ist jetzt nichts Großes, aber ich habe mir eine Serie angeguckt aus dem Jahr 2022 und zwar geht die 6 Episoden lang. Es gibt noch ein Christmas-Special, was ich mir nicht angeguckt habe. Eine Episode geht 30 Minuten und die Serie heißt Murderville. Hast du da schon mal reingeguckt?
Nee, klingt ja jetzt schon wieder nach Crime.
Nee, ist es nicht.
Mhm.
Das geht eher so in die Brooklyn Nine-Nine-Richtung.
Ach was.
Also im Prinzip
Warum kenne ich das nicht?
Im Prinzip hat man sich die Serie aus England abgeguckt, weil da gab es das Ganze auf BBC Three unter dem Namen Murder and Successful. So hieß es da. Und dann hat man das adaptiert für Netflix. Das Ganze hat Krista Johnson adaptiert. Der hat schon mal einen Emmy immerhin für Children's Hospital. Und diverse Autoren haben dann eine Rahmenhandlung gestrickt, die eigentlich immer nach demselben Schema abläuft. Im Zentrum steht Detective Terry Seattle, gespielt von Will Arnett. Der spielt die Hauptrolle. Und der muss jede Episode einen neuen Mord verlösen. Und ihm zur Seite werden prominente Polizei-Azubis gestellt, die nicht wissen, was passiert. Weil die kriegen keine Drehbuchangaben, die müssen mit dem Flow gehen, die haben keine Ahnung, was in der Interaktion mit diesem trottligen Seattle passiert und müssen sich da so ein bisschen auf diese Geschichte einlassen. Und du hast ja bei dem ersten Film auch gesagt, dass da viel improvisiert worden ist.
Ja.
Und deswegen dachte ich, okay, eigentlich wäre es ein perfekter Übergang, weil hier ist so ziemlich alles improvisiert, was hier vorkommt.
Okay.
Und diese prominenten Azubis, da hat man ein paar gute Leute rangeholt. Also in diesen 6 Episoden sind das Marshawn Lynch, den hast du in Bottoms gehabt. Mhm. Dann haben wir Annie Murphy, die kennen wir natürlich aus Schitt's Creek. Sharon Stone ist dabei.
Okay.
Ken Jeong, Conan O'Brien und Kumail Nanjiani.
Mhm.
Das sind so die Gäste in dieser Serie. Und das sorgt dafür, dass die sich natürlich auch durch diese gegenseitigen Impros und besonders natürlich durch das wilde Improvisieren von Will Arnett, dass sie sich teilweise überhaupt nicht das Lachen verkneifen können.
Ach echt?
Und dass du richtig merkst, okay, die sind gerade irgendwie am Zusammenreißen. Wer komplett draufgeschissen hat, also bei Kumail Nanjiani war es schon so, dass du gemerkt hast, okay, der kann hier nicht ernst bleiben. Aber wer komplett draufgeschissen war, war Ken Jeong. Also Ken Jeong.
Ja.
Der hat eigentlich die ganze Zeit nur losgelacht, wenn irgendwie Will Arnett irgendeinen Spruch gemacht hat oder wenn er irgendwas gefreestylt oder improvisiert hat. Konnte der sich nicht zusammenreißen. Also es
echt?
Ja.
Okay.
Weil der kam dann so mit Sachen, mit zum Beispiel, der ist dann auf so ein Pyramidensystem reingefallen und hat dann irgendwie so eine Fitnessbrühe verkaufen müssen.
Mhm.
Und hat dann irgendwie massenweise, palettenweise diese Fitnessbrühe und ist dann zu einem Crime-Scene gegangen und hat gesagt, er nimmt ein paar Dosen von dieser Fitnessbrühe mit, weil vielleicht kann er die irgendwo an einen Mann bringen, weißt du? Also während da irgendwie eine Leiche obduziert wird von der Gerichtsmedizinerin und so. Und
geiles Verkaufskonzept, okay.
Kranker Typ. Baggert halt irgendwie eine Zeugin an, weil sie ihm gerade gefällt und ist auf jeden Fall allgemein sehr, sehr sehr, sehr trottelig. Der war zum Beispiel mit der Polizei, mit seiner Vorgesetzten war er zusammen. Also mit seiner Vorgesetzten Polizeiinspektorin. Die waren mal verheiratet. Und die sind aber mittlerweile getrennt lebend und sie hat einen neuen Boyfriend, der auch in dieser Polizeiwache ist.
Natürlich.
Und wenn er zum Beispiel so voll euphorisch ist und jeden umarmt, umarmt er ihn so aus Versehen und entschuldigt sich dann dafür und sagt so, ey, dich wollte ich nicht umarmen. Kann sein, dass ich die Umarmung dann später zurücknehme und so. Das heißt, zudem reagiert er wie so ein Sechsjähriger, weißt du, wie so ein Kind im Kindergarten, was irgendwie, wo das Spielzeug geklaut worden ist. Also da ist er auch extrem infantil, wenn er mit ihm interagiert und so. Und Will Arnett macht das auf jeden Fall sehr gut. Seattles getötete Partnerin spielt noch eine Rolle, die irgendwie vor 15 Jahren da irgendwie umgebracht worden ist. Da hängt auch ein Bild von ihr. Das ist übrigens Jennifer Aniston, die da an dem Bild hängt.
Okay.
Spielt aber ansonsten in der Serie überhaupt keine Rolle.
Mhm.
Und die Trainees, die dann hier immer eingeführt werden, sind dann praktisch so die Leute, die ihn zur Seite gestellt werden, als Ersatz für seine verstorbene Partnerin.
Okay. Das klingt erstmal alles ganz geil.
Das ist erstmal diese Impro-Comedy.
Mhm.
Ist durchwachsen, kann ich an der Stelle sagen. Also, ich sag mal so, wenn ihr eine Serie sucht, wo ihr Geburtstagsgeschenke einpacken könnt oder irgendwie Faschingskostüme für eure Kinder näht oder so und irgendwas so ein bisschen zum Leben herlaufen, dann ist die Serie auf jeden Fall perfekt. Weil es reicht, wenn man hier mit einem Auge zuguckt. Das ist so ein bisschen Whodunit, weil es werden halt immer 3 Tatverdächtige interviewt, die halt irgendwie in einer bestimmten Szene unterwegs sind. Einmal ist halt im Krankenhaus jemand umgekommen und dann geht es natürlich darum, dass ein Chirurg interviewt wird und die Krankenhausdirektorin und so, weißt du, dann ist es in diesem Szenario. Und da stammt man dann so bestimmte Sachen natürlich auf. So Informationen, die dann preisgeben. So. Und dann müssen am Ende die Gaststars müssen dann den Mörder praktisch entlarven und müssen sagen, ich glaube, der Mörder war der und der, weil das und das und das sind die Punkte. Und das ist schon teilweise so, dass ich denke, so Alter, das könnt ihr nicht, oder weiß nicht, oder wie aufmerksam wart ihr eigentlich, dass euch das aufgefallen ist, weißt du, was dann letztendlich dazu geführt hat.
Mhm.
Dann kam aber ausgerechnet in den letzten beiden Folgen mit Sharon Stone und Ken Jeong waren dann 2 Beispiele, die den Mörder halt nicht entlarvt haben, sondern die dann auf den Falschen getippt haben.
Okay.
Das war nämlich schon so, dass ich gedacht habe, okay, der Mörder wird hier immer entlarvt und das sah schon wieder krass nach Drehbuch aus, aber bei den beiden letzten Folgen war es wiederum umgekehrt. Da haben sie daneben geraten. Insofern bin ich mir nicht so ganz sicher. Und es gibt definitiv lustige Momente. Also gerade wenn wenn hier Conan O'Brien zum Beispiel, kennt ja so ein paar Kartentricks und macht dann so Kartentricks, weißt du, an einer Stelle. Und Will Arnett rastet völlig aus und ruft dann so Sorcery und so, weißt du, hin und her. Und so, als wenn er, weiß ich nicht, als wenn er den Eiffelturm irgendwie weggezaubert hätte, so, weißt du. Und da kann sich Conan O'Brien natürlich auch nicht beherrschen, weißt du, wenn er diese Reaktion von Will Arnett sieht, die komplett überzogen ist für so einen einfachen Kartentrick, der völlig ausrastet, weißt du. Und denkt sich dann auch so, Alter, jetzt chill doch mal, so, weißt du. Und du siehst dann auch so, wie er loslachen muss und so. Also die halten ja nicht hinterm Berg, wenn die halt lachen müssen. Aber das hört sich jetzt ein bisschen lustiger an, als es wirklich ist. Also es ist auch vereinzelt eigentlich immer dasselbe. Weißt du, es sind immer diese drei Kandidaten, die dann rangezogen werden sind. Mhm. Zwischendurch macht Will Arnett seine Sprüche. Du siehst halt irgendwie, wie der Gast da sich versucht, das Lachen zu verkneifen. Es gibt ein paar wirklich witzige, lustige Momente. Mhm. Aber insgesamt ist es dann doch irgendwie recht eintönig und repetitiv. Also das Prinzip hat sich schnell ausgelutscht, so dass ich noch nicht mal wirklich Bock hatte jetzt auf das Christmas Special. Da machen auch so Jason Bateman mit und hier, wie heißt er denn hier? Die magst du doch gerne.
Maya Rudolph?
Maya Rudolph, ganz genau, ja. Die beiden machen zum Beispiel in dem Weihnachtsspecial mit. Das geht auch 50 Minuten statt die üblichen 30 Minuten von der Serie und von den normalen Folgen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich mir das reinziehe und wenn, dann nur zur Weihnachtszeit, aber im Moment sieht es jetzt nicht so danach aus, dass ich jetzt da weiter gucken muss. Und es bleibt, glaube ich, auch bei diesen 5 Staffeln. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass da jetzt irgendwie Neues gedreht wird aus einer
5 Staffeln hast du gerade gesagt?
5 Folgen, Entschuldigung. Nee, 6 Folgen, Entschuldigung.
7 sind es. Mit dem Special, ne?
Sind's 7. Mit dem Special sind es 7, ja. Es bleibt bei den 6 Folgen und dem Special, wollte ich nämlich sagen.
Okay.
Es ist nicht geplant, dass da was Neues kommt. Mhm. Aber es ist ein ganz nettes Experiment gewesen, aber hat sich auch schnell totgetreten. Das kann man an der Stelle erwähnen. Aber es ist ganz witzig für zwischendurch.
Das ist schon lustig, ne, dass Marshawn Lynch sich eigentlich immer selbst spielt. Also gut, der ist ja prominenter Footballer, aber trotzdem.
Ja, stimmt.
Also in Bottoms war er ja, hieß er Mr. G. Mhm. Aber sonst spielt er sich halt echt immer selbst. Fandst du den auch so lustig?
Nee, der war nicht so lustig.
Okay, schade.
Also der ging so. Das war jetzt eine der schwächeren Folgen.
Pete Davidson, Alter. Okay.
Achso, der war auch in den Weihnachtsspecial, den habe ich bisher nicht gesehen.
Mhm. Naja gut, aber es klingt ja überschaubar geil, was du so erzählst.
Ja, es ist schon ganz nett, aber unterm Strich habt ihr nichts verpasst, wenn ihr Murderville jetzt nicht gesehen habt. Ich hatte es auf meiner Watchliste und hab das mal durchgepeitscht.
Okay.
War so eine Einschlafserie, die ich mir immer wieder reingezogen habe, eine Folge so vorm Schlafen gehen oder wie gesagt, das ist zum Beispiel auch eine Serie, da könnt ihr nebenbei auch ein bisschen was machen.
Okay.
Da ist keiner sauer. Irgendwie ist es dann auch immer wieder dasselbe.
Alright.
Murderville. Aus dem Jahr 2022 und jetzt kommen die Punkte. IMDb 6,9. Bei Metacritic habe ich eine Bewertung gefunden von 65. Mhm. Bei Letterboxd niente.
Ach, bei Letterboxd ist die nicht?
Nee.
Mensch.
Haben sie noch nicht richtig umgesetzt, dass da jede Serie reinkommt.
Na gut, es gibt jetzt hier natürlich auch wieder das Potenzial, sich irgendwie einen halben Punkt zu verhauen. Ich sage 6.
5,5.
Verdammte Axt. Ich bin immer zu positiv bei dir. Das gibt's doch nicht.
4,5. Nicht immer. Du hast doch neulich, habe ich doch gesagt, Altersmilde. Achso, ja, hier, Mosquito Coast. Ach, ist ja noch gar nicht. Wie wird am Sonntag bei Mosquito Coast auf meine Altersmilde Art wird er nicht eingehen und hat das nicht im Hinterkopf gehabt. Gibt's
den Leuten schon Tipps fürs Punkteraten? Heißt, ich habe keine Nullrunde, oder was?
Oh, stimmt. Kleiner Tipp auf jeden Fall. Keine Nullrunde.
Okay.
Hörer, die am Puls der Zeit sind und die Folgen wirklich zeitnah hören, die haben ja einen Vorteil. Das ist
ein kleiner Vorteil.
Die haben einen kleinen Vorteil.
Na gut.
Alright.
Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Ja, gemeinsamen Film haben wir auch noch.
IMDb Top 250 auf Platz 245. Also der hat's gerade noch reingeschafft.
Yes. Aber schon krass, der ist auch in der Narrative-Letterbox-Liste.
Mhm.
Top 250, da ist der auch drin.
Ja.
Abgefahren.
Und für uns beide eine Erstsichtung, ne?
Ja, für uns beide eine Erstsichtung.
Abgefahrenerweise.
Mhm.
Aus dem Jahr 1999, The Iron Giant, der Gigant aus dem All.
Ja.
Und jetzt müssen wir erstmal raten.
Jetzt müssen wir erstmal raten, richtig.
Mhm.
Ich habe was notiert für dich.
Ich auch. Und ich find's halt hier hart tricky, weil das ist für mich wieder die Sorte Film. Da traue ich dir zu, dass zwischen
8 und 10.
Nee, zwischen 8 und 10 halt echt alles drin ist. Mhm. Weil das könnte auch eine 10 sein. Ich habe mir für dich einen 9 notiert, weil ich mir einbilde, dass ich damit am wenigsten falsch machen kann.
Okay. Ich sehe dich bei einer 8,5.
Mhm. So, so.
Dann gliedern wir uns beide schon mal im oberen Bereich ein.
Mhm.
Sehr interessant. So, Grüße gehen raus an Marci nach Norddeutschland. Dem haben wir den Auftragsfilm zu verdanken. Und ja, ist auf seinem Mist gewachsen. Insofern gucken wir mal, wie die Erstsichtung bei uns denn so ankam.
Ich fand es insofern cool. Also zum einen, ja, hast ja schon mal rausgehört, scheint bei uns beiden nicht so scheiße angekommen zu sein. Mhm. Aber ich finde es halt auch spannend, was die Filmografie des Regisseurs angeht. Dass wir jetzt hier den ersten Langfilm von Brad Bird gesehen haben. Und ich meine, der Typ war schon fünffach Oscar nominiert. Mhm. Hat 2 gewonnen für The Incredibles. Die hieß auch Die Unglaublichen, ne? Auf Deutsch.
Ja, Die Unglaublichen. Ja. Ne?
Und Ratatouille hat also schon sehr erfolgreich Animationsfilme gemacht. Aber jetzt halt so in den letzten Jahren auch immer mehr Realfilme. Und also ich meine, Ghost Protocol, hier Mission Impossible, war ein fetter Film. Und schon echt eine interessante Vita, die der mit seinen 13 Credits hat als Regisseur. Mhm. Insofern ganz geil, mal seinen ersten Langfilm zu sehen.
Fand ich auch cool, ja. Und damals war ich natürlich noch nicht für Pixar unterwegs.
Nee, und das war ja wohl ein Hustle überhaupt, also zumal ich das super spannend finde, hast du dir angeguckt, was er als nächstes macht?
Glaube ja.
Ja, weil da kommt endlich das Projekt, was er eigentlich seit den 90ern schon realisieren wollte. Ray Gunn.
Ach ja, habe ich gesehen.
Und
ja.
Das ist halt so, er stand auch, also stand nicht in Trailer Facts, dass das sein nächstes ist, aber dass er Ray Gunn ursprünglich machen wollte, hat den Turner gepitcht, auch mit so ganz klassischer Zellenanimation, ne? Also dieses Zeichnen von einzelnen Zellen. Mhm. Und dann hat Warner Brothers Turner aufgekauft und die haben das dann gecancelt, das Projekt, beziehungsweise haben halt abgelehnt, dass der da weiterentwickelt für so eine klassische Animation. Und dann haben sie ihm stattdessen die Möglichkeit gegeben, bei The Iron Giant Regie zu führen.
Ach so.
Und das hat sich schon spannend gewesen, anscheinend vom Timing, weil die Produzenten, Des McAniff und Pete Townsend, hier The Who, die haben den Stoff lange als Musical entwickelt.
Ja, das war der Plan.
Und haben dann irgendwann festgestellt, okay, das wird nichts. Und dann hat McAniff das Warner Brothers dann eben als Animationsfilm gepitcht. Und so kam das dann erst mit Brad Bird zusammen. Hm. Ja, und der hat aber es tatsächlich geschafft, da irgendwie einen persönlichen Bezug herzustellen. Ne? Also im Hinblick auf seine Schwester Susan, die tatsächlich durch Waffengewalt umgekommen ist.
Ja, wenn wir noch früher ansetzen, ist ja tatsächlich das Buch entstanden. Da ist ja auch ein schicksalhaftes Ereignis, was letztendlich zum Buch geführt hat, weil das wurde vom Autor geschrieben, um die Kinder praktisch vom Selbstmord seiner Frau zu trösten. Mhm. Das war ja der Grund, warum er das Buch überhaupt verfasst hat. Und dann hat Brad Bird das aufgefasst, richtig nochmal, um den Tod der Schwester zu verarbeiten. Also auch nochmal ein Schicksalsschlag.
Naja, weil die halt von ihrem damaligen Ex-Ehemann umgebracht wurde, das ist halt wie das Ding, ne? Also in den USA hast du einfach zu schnell Zugang zu irgendwelchen Waffen, ne? Und dann war eben der Ansatz, das finde ich halt ganz geil, diese Parallele, die es halt hier zur Handlung gibt, diese zentrale Frage, was wäre, wenn eine Waffe keine Waffe sein will? Wenn eine Waffe eine Seele hätte und sagt, nee, ich habe aber keinen Bock.
Ja, eine das Waffe hat man die umgesetzt.
Das finde ich irgendwie eine sehr coole Herangehensweise, ja. Und du hast schon gesagt, die Vorlage, das war eigentlich ein Buch von Ted Hughes, deswegen heißen hier die Protagonisten auch Hughes mit Nachnamen. Und das ist aber schon von 1968 und ist lose die Vorlage.
The Iron Man, richtig.
Für diesen Film, ja. Hieß The Iron Man, haben sie natürlich geändert, um da irgendwelche Marvel-Parallelen zu vermeiden.
Ja, die Verfilmung gab es da noch nicht, aber logischerweise kannte man die Figur von Marvel und wollte da nicht.
Ja, ja, gibt es sicher dann auch quasi. Eben rechtlich, wird es dann unter Umständen heiß.
Ja.
Und so haben sie The Iron Giant gemacht. Ja, schon spannend, also diese Entstehungsgeschichte von dem Ding.
Voll. Hat Brad Bird selbst adaptiert. Tim McKenlis war noch dabei, der hat Löwen aus zweiter Hand zum Beispiel geschrieben, dieses Haley Joel Osment Ding.
Ja.
Und uncredited, Brent Forrest dann noch, der schrieb für Love und The Office und so ein paar Streaming-Serien, die ich kenne, aber hat jetzt so filmmäßig noch nicht so viel zu Papier gebracht.
Ja.
Ja.
Ich glaube, was auch interessant ist für den Produktionsablauf, weil das ja dann doch ein primär handgezeichneter Film ist, Mit dem einen Kniff, dass die titelgebende Figur, die ist CGI animiert. Hm. Und das musste kombiniert werden und das gibt schon der Sache einen speziellen Look, finde ich.
Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass die Titelfigur computeranimiert ist komplett. Bisher waren es immer nur so irgendwelche Nebencharaktere oder so in kurzen Szenen. Insofern ist das ein Vorreiter gewesen.
Hatten wir nicht neulich mal erst schon die... Oh, welcher Film war denn das? Fuck. Weil wir haben es neulich schon mal gesagt, dass das die erste komplett animierte Titelfigur eines Films war. Deswegen kann das fast nicht hier auch sein.
Ich glaube, ich habe es bei Casper gesagt, aber da war es eine... da war es kein Zeichentrickfilm, kein animierter, sondern es war ein Realfilm. Da war es die erste CGI-animierte Hauptfigur in einem Realfilm. Ach,
okay. Und jetzt geht es hier um die Kombination von Zeichnung und CGI. Und hier dass dann um die Titelfigur CGI ist. Okay. Ja, weil das fand ich nämlich schon ziemlich cool auch daran, der Animationsstil, der hat mich halt wahnsinnig an alte Disney-Filme erinnert, weil das, ich glaube, sie haben es beschrieben, dass das noch am ehesten dem Stil von 101 Dalmatiner am nächsten kommt. Mhm. Aber ging das dir nicht so? Dass so die Art der Zeichnung hat mich halt sehr in so ein altes Disney-Zeitalter versetzt. Aus heutiger Sicht schon auch irgendwo abgefahren, weil es dir halt so sehr einfach vorkommt. Mhm. Oder? Also ich finde, es ist halt lange nicht so detailverliebt gezeichnet, wie eben so heutige Disney-Sachen.
Also es hat ein bisschen was von den alten Disney-Filmen, aber es ist halt Warner so. Und diese Warner-Zeichentrickfilme, die damals rausgekommen sind, deswegen ist der auch komplett an mir vorbeigegangen. Da gab es ja dieses Anastasia, glaube ich, und hier und diesen Film, der irgendwie im alten Ägypten spielt. Also da sind ja ein paar rausgekommen, so aus der Riege, wo ich gesagt habe, das ist so der Animationsstil und den habe ich hier drin auch gesehen. Also du siehst irgendwie, dass es nicht Disney ist, sondern dass es halt Warner ist, fand ich so vom Stil. Insofern sind die Filme auch so an mir vorbeigegangen, weil ich irgendwie damals halt irgendwie dachte, ich wäre das irgend so ein Zeichentrickfilm von einem halt Konkurrenzstudio von Disney und so, die versuchen jetzt da mitzuhalten und habe nie gedacht, dass der letztendlich wirklich qualitativ irgendwas kann. Mhm. Den auch nie irgendwie gesehen. Das kam tatsächlich in den letzten Jahren, dass ich mitbekommen habe durch Letterboxd und auch durch Yahir und so, weil Jan den, glaube ich, in den Himmel gehoben hat und so, als er mal darüber geredet hat. Da dachte ich so, okay, offensichtlich kriegt der Film doch mehr Liebe, als ich mitbekommen habe. Mhm. Weil davor habe ich jetzt nicht so von allen Seiten gehört, so den musst du unbedingt gesehen haben. Schon abgefahren.
Ja, ging mir ähnlich. Und ich meine, dass ich den verpasst habe, das liegt natürlich auch an der Zeit, weil da habe ich halt sehr viel coolere Sachen im Kino geguckt. Mhm.
Ja gut, aber du hast ja König der Löwen und so gesehen in den 90ern und diese ganzen großen, oder?
Ja, ja.
Das schon.
Ja, aber halt nicht alles 99 war natürlich schon... Da war ich, glaube ich, schon raus aus der Nummer. Aber ich mich hat das auf jeden Fall dann doch vereinzelt sehr an Disney erinnert. Mhm. In der Optik mancher Figuren. Und das klappt, finde ich, für mich klappt das echt gut in Kombination mit dem CGI.
Ja, allein Giant. Schon. Ja, allein schon, was ich so ein bisschen konträr zu Disney finde, was ich ziemlich cool fand, die Animation des Jungen, der hier im Zentrum steht. Mhm. Weil der sehr unperfekt animiert worden ist. Weißt du, der hat einen schiefen Zahn irgendwie, wo die eine Kante abgehackt ist. Der Kopf ist eigentlich viel zu groß für seinen Körper. Und die meisten Disney-Hauptfiguren sind ja schon fast perfekt, so weißt du. Das sind ja schon so Jungs und Mädchen, die eigentlich keine großen körperlichen Makel haben. Und bei ihm finde ich, der sieht halt wirklich aus wie ein Junge, weißt du, der hat nicht irgendwie perfekt animiert ist, sondern der hat auch ein bisschen unförmig ist, irgendwie so von der Art und von seinem Laufen und so. Insofern fand ich das schon allein einen guten Gegenentwurf zu den Disney-Jungs, die damals im Zentrum gesetzt worden sind, als Helden bei so einem Film. Ich habe da nicht so viel Disney drin gesehen.
Okay.
Ja. Auch die Story und die Handlung und so, das ist für mich alles so eher so ein Anti-Disney für mich gewesen. Aber kommen wir sicher später noch zu, wenn wir dann über den Film reden. So ein bisschen der Animationsstil, da wäre ich bei dir, aber nicht viel. Das wäre so meine Parallele.
Ja, wie auch immer. Wir haben uns beide die längere Fassung angeguckt, ne? Den Director's Cut, der wird hierzulande, glaube ich, als, wie heißt er?
Signature Edition, ja.
Edition verkauft. Mhm. So heißt dann zumindest die Blu-ray, wo diese Fassung mit drauf ist und die ist ganze 4 Minuten länger und zeigt uns...
4 Minuten?
Ich meine ja, oder?
1 Minute habe ich ja.
Nee. Also ich habe mir noch auf Schnittberichte angeguckt, was der Unterschied ist, weil es sind ja allein schon 2 Szenen, die länger sind, die da zusätzlich sind, weil wir haben hier dann diesen Flashback-Moment des Giganten, ne, wo wir so kurz seine Backstory oder den Grund für sein Erscheinen auf der Erde überhaupt mitbekommen. Das ist schon mal eine separate Szene. Und dann gab's noch eine andere. Also ich meine, der ist ein paar Minuten länger, aber also viel ist es nicht.
Ja gut, ist ja auch egal. Aber parallel kann ja auch sein, dass immer wieder so, dass auch irgendeine Szene gestutzt wird, weißt du, wenn dann irgendwie eine neue Szene reinkommt. Also insofern, das muss ja nicht immer eine längere Version sein. Wenn es der Director's Cut ist, das hatten wir hier auch schon mal das ein oder andere Mal. Ja, aber ja, ist nicht viel.
Aber pass auf, hier auf Schnittberichte steht, die Vergleichsfassungen sind eben die Kinofassung und der Director's Cut. Und die Kinofassung ist 86 Minuten lang und der Director's Cut 89 Minuten 58. Also ja, es sind 3,5 Minuten, die er länger ist. Ja.
Okay.
Ich habe die 2 Sekunden ganz dreist aufgerundet.
Das sieht ja gar nicht ähnlich.
Nee, finde ich aus. Das ist echt
untypisch.
Schlampig, ja. So, sollen wir erzählen, was hier geht?
Lass machen.
Wir sind im Jahr 1957. Das ist nicht nur das Geburtsjahr von Brad Bird, das ist auch gleichzeitig diese Sputnik-Ära und insofern wichtig, weil halt die Bevölkerung in den USA entsprechend drauf ist. So, das Mindset der Leute aus der Zeit spielt hier schon stark mit rein. Im Fokus der Geschichte steht ein 9-jähriger Junge, der aus welchem Grund auch immer ausgerechnet Hogarth Hughes heißt. Das ist unser Protagonist. Und eines Tages stürzt, das ist auch schon sehr zu Beginn des Films, wir sehen da auf dem Wasser irgendwie, auf dem Meer, einen Typ in seinem Boot und der sieht, wie da sowas Meteoritenähnliches abstürzt. Ins Wasser und stellt sich raus, das ist der titelgebende Iron Giant. Und der versucht sich dann, also der weiß natürlich erstmal nicht, was Phase ist, ist dann auf der Suche nach Metall, weil das ist sein Nahrungsmittel. Und so landet der in dieser Kleinstadt, wo auch eben unser Protagonist ist. Und so geraten die es erstmal aneinander. Es gibt dann da so ein, was ist denn das, so ein Stromwerk, ne, wo er sich
ja,
erstmal
so, genau, so ja, genau so.
Was zu snacken sucht.
Ja. Wie heißen die nochmal?
So ein E-Werk halt.
E-Werk, genau, ja. Elektrizitätswerk, genau.
Ja.
Richtig.
Ja, und da gerät der Gigant leider dann eben an die Stromlinien und wird getoastet und Hogarth rettet ihn. Und das merkt er sich. Der Iron Giant, und nachdem Hogarth sich dann von dem Schreck erstmal zu Hause erholt, merkt er, dass der Giant ihm irgendwie, naja, der ist nicht böse, das hat er auch relativ schnell realisiert und so freunden die sich dann an und er erklärt ihm dann eben, also so langsam klappt das dann auch mit der Kommunikation, der Gigant ist, nimmt so ein bisschen das Verhalten von Hogarth auf und so lernt er dann auch relativ schnell so rudimentäre Kommunikationsmittel. Und natürlich dauert es nicht lang, weil das haben ja auch andere Leute mitbekommen, deswegen auch die Szene am Anfang mit dem Fischer. Und dann deswegen dauert es nicht lang, bis das Militär auf dem Plan steht. Es gibt dann nämlich einen Agenten der Regierung, Kent Mansley, der dann in die Stadt kommt, um diesen Giganten aufzusuchen und im weiteren Verlauf natürlich den auch zu vernichten. Und weil er bei Hogarth und seiner Mutter Annie nicht bleiben kann, wird der Gigant auf dem Schrottplatz untergebracht, wo eine andere Figur lebt, nämlich Dean McCoppin. Das ist die Figur von Harry Connick Jr. Und der macht Kunst aus Schrottteilen und hat deswegen da auf diesem Schrottplatz halt eine Menge Platz, um den Iron Giant da zu verstecken. Und es gibt immer was zu snacken.
Für Open Buffet sozusagen. Ja. Wird, glaube ich, gesagt an einer Stelle.
Ja, und dann geht es natürlich darum, dass Kent Mansley dem Giganten auf der Spur ist und Hogarth das natürlich verhindern möchte, dass der seinen Plan umsetzt, um den Giganten zu vernichten. Und das Ganze ist schon sehr sinnbildlich für diesen militärische Mindset von den USA und wie eben viel aufgerüstet wurde und diesen Militarismus halt auch alles gleich irgendwie mit Waffen zu bekämpfen, wenn da was kommt, was man nicht kennt und das erstmal in allem eine Bedrohung zu sehen. Natürlich wird da eben auch durch Sputnik und Co. diese Parallele zu Russland gezogen. Das ist schon auffällig.
Ja, klar. Also dieses 50er-Jahres-Setting, das haben sie schon da gut eingearbeitet. Diese Angst vor der Atombombe spielt ja definitiv eine Rolle. Diesen diesen Mikrokosmos der Stadt, der wird ja bedroht in diesem Moment. Militärgewalt hast du schon genannt. Und du hast ja am Anfang, hast du schon bei dem Schulvideos dieses Duck-and-Cover-Video gesehen, weißt du, wie die sich von einer, wie sie schützen sollen, wenn eine Atombombe abgeworfen wird und so. Alleine schon da sind ja diese Nachkriegsängste mit eingewoben. Mhm. Und allein schon hier sehe ich halt kein Disney. So, das würde Disney halt nicht machen. So eine Momente oder dem Militär so in den Vordergrund drücken und so, weißt du, und diese ganzen politischen Aspekte, da halten die sich meistens raus und sagen dann lieber so, nee.
Ja, siehst du, und für mich ist zum Beispiel die Figur Cent Mansley ist hart Disney, wie der aufgezogen ist als Antagonist und dass der so omnipräsent dann eben auch Hogarth auf der Spur ist und so seine Art, dieses wenig Zwielichtige, sondern dass du halt sofort eigentlich weißt, dass das ein blöder Wichser ist.
Ja, sieht er auch so, der kann ihn ja nicht leiden.
Ja. Das hat mich schon auch sehr an Disney erinnert, finde ich.
Ja.
Auch die Mutter ist, finde ich, optisch krass Disney.
Haben wir sie wieder. Jennifer Aniston von dem Bild gerade.
Hier in ihrem ersten Animationsfilm. Mhm. Und ich meine, der Hit ist, wer die Stimme für den Iron Giant gibt.
Voll, ja.
Weil mit ganzen 53 Worten und damit schon deutlich mehr als Groot kommt hier nämlich Vin Diesel zum Einsatz.
Yes.
So geil. Und das finde ich schon abgefahren, weil ich habe gelesen in den True Effects, dass die hier so Leute wie Peter Cullen und Sean Connery, James Earl Jones und also so wirklich krasse Stimmen sich überlegt hatten für den Iron Giant und am Ende wurde es Vin Diesel.
Hat sie alle ausgestochen.
Ja.
Das war ein Casting, wo sich durchgesetzt hat.
Ja, ist hart.
Ja, so ein paar gute andere Namen noch in der Nebenriege. So James Gammon kennt man, Cloris Leachman hatten wir hier schon in dem einen oder anderen Klassiker.
Ja.
Christopher McDonald kennt man, John Mahoney kennt man, M. Emmett Walsh spielt mit.
Mhm.
Auch selten in Animationsfilmen hat Stimme gehört.
Das finde ich halt auch so geil, weil Christopher McDonald, da brauchst du gar nicht nachgucken, wen der hier spricht, weil es irgendwie so offensichtlich ist, ne?
Voll, ja. Das sind auch meistens Charaktere, die auch in Realfilmen spielt.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, und also, was für den Film halt wirklich dumm gelaufen ist, ist, dass der zum gleichen Tag released wurde wie The Sixth Sense. Und damit halt wirklich ein schlechtes Einspiel hatte in den Kinos und dann erst im späteren Verlauf durch eben Filmfans und so ein bisschen Kult-Following hat er dann noch seine Lorbeeren bekommen. Aber also finanziell, das Ding hat 70 Millionen gekostet und im Kino sind es gerade mal knapp über 23 geworden.
Ja, mieser Flop. Konnte aber auch keiner voraussehen, dass Sixth Sense so durchstartet und dass das so ein Mega-Hit wird. Das war ja die Mega-Überraschung, warum dass der Film so erfolgreich wurde.
Ja, das stimmt.
Ja, auch ein Debüt.
Aber die Kritik und alle, also die flippen aus auf den Film, weil ich meine, so ansonsten beim Preisen, der hat immerhin einen BAFTA Children's Award gewonnen als Best Feature Film.
Mhm.
Aber ansonsten, so gemessen an den Kritikerstimmen, eigentlich wenig Preise oder Preiserscheinungen generell für The Iron Giant. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also wie fandst du das? So, dass ich höre raus, dadurch, dass du es Disney untypisch fandest, das klingt ja eher positiv.
Ja, also ich bin auch ein Fan von Disney-Filmen. Das habe ich hier das eine oder andere Mal schon erwähnt hier in diesem Podcast. Da bin ich jetzt nicht so anti-eingestellt, wie gesagt, grundsätzlich alle Disney-Filme sind scheiße, aber ich finde, dass der hier schon tiefer geht als das, weil diese gewisse Ernsthaftigkeit, die immer wieder durchbricht, die münzt sich, glaube ich, darauf auch durch die Entstehungsgeschichte von dem Buch, von dem Autor dieser Schicksalsschlag und auch von Brad Bird, dass er das aufgefasst hat und dem seine Schwester gewidmet hat, weil wir sehen hier mehrfach in einen Waffenlauf rein. Also aus unserer Perspektive in diesem Film. Und das ist nicht zufällig gewählt. Und also ohne jetzt zu spoilern, werden am Ende, ich fand tatsächlich, dass in der ersten Hälfte war der so ein knuffiger Animationsfilm. Mhm. Weißt du, so diese Freundschaft zwischen ihm und diesem riesen Roboter und so.
Ja.
Das war dann schon so Disney. Mhm. Jetzt mal unabhängig von Animation und Co.
Naja, auch das Ding mit der Hand und so, ne?
Ja, klar, genau, mit der Hand, diese Slapstick-Momente und so, weißt du, und dass er erstmal irgendwo, ist ja so E.T., weißt du, E.T. ist ja auch erstmal furchterregend im ersten Moment und dann wird er so Freund der Familie.
Oder wie jeder Film, wo ein Kind irgendein Haustier nach Hause bringt, was es nicht haben darf und das versteckt werden muss.
Hier sogar mehrfach. Hier fängt es ja an mit Haustieren und dann landet es bei dem Roboter.
Ja, richtig. Stimmt, ja.
Insofern, bei der ersten Hälfte dachte ich so, ja, ist cool, ist nett, also knuffiger Animationsfilm, aber dann, Alter, dann macht er echt ein paar Fässer auf, wo ich sage, da werden richtig krasse Entscheidungen getroffen dann so im weiteren Verlauf, so im letzten Drittel. Und dann dachte ich so, hier steht halt wirklich was auf dem Spiel. Und wenn diese Stadt sich dann so versammelt, mehr will ich eigentlich nicht sagen, dann siehst du halt, hier stehen halt Existenzen auf dem Spiel, weißt du, in diesem Finale. Und normalerweise geht's nicht um so viel in einem Animationsfilm. Und das fand ich schon krass, Alter.
Also, ja, ja. Also auch gleich so komplette Stadt steht auf dem Spiel, ne? Und das schon, oder das ganze Dorf.
Richtig.
Und ey, Alter, also wie geil die das hinbekommen. Irgendwie, das ist eine krasse Kombination aus Optik und Musik und Pacing, wie der es dann schafft in dem Moment, wo das Super Militär ein
guter Punkt, rückt, Michael Caine, so. Mega.
Ja, wie das irgendwie die Tonalität kippt und wie der plötzlich von diesem, wie du schon gesagt hast, von diesem netten Film, wo es halt um so eine putzige Beziehung zwischen diesen beiden Figuren geht, kriegt er plötzlich voll eine Tiefe und ey, mich hat der emotional dann auch krass bekommen, Alter. Ey, und ja, ganz ehrlich,
spätestens wenn das Wort Superman fällt,
Alter, ich so, oh,
ja, ja, da ist alles vorbei.
Ey, ja. So hart, ey, wie, ach Mann. Ja, also.
Ja, da hast du recht, wenn das Wort fällt, ist alles vorbei.
So krass, wirklich, super geil gemacht.
Finde ich auch, der kriegt eine richtige Tiefe und dann wird's halt dramatisch und zwar so, dass du mitfühlst, Alter, mit dem Animationsfilm und das schon.
Und dann funktioniert er dadurch wirklich auf mehreren Ebenen und das rechne ich dem auch echt hoch an, Alter. Ich hab's nicht kommen sehen, echt.
Ja, habe ich auch nicht erwartet. Und wie gesagt, der Score von Michael Caine, der hat in den 90ern sowieso so eine Glanzzeit gehabt, so Robin Hood und Strange Days und so.
Mhm.
Die Filmmusiken, die er geschrieben hat, das waren schon teilweise auch richtig, richtig geile Dinger. Und der dreht hier genau in dem Moment auf, wo er aufdrehen muss und so. Und es wirkt halt nie so. Die Musik ist halt super. Also es, die passt sich halt zu dem Film und den Szenen an, so jeweils und ja. So. Und ordert sich um.
Aber eben ohne Pathos, ne? Also es ist jetzt Pathos wirklich nicht so, dass du dann merkst, jetzt wollten sie hier mit der Musik noch irgendwie zusätzlich auf die Tränendrüse drücken und ja, so eine Scheiße. Nee, machen also sie.
In dem Moment fällt dir das auf und dann, wenn dir das auffällt, ist das scheiße.
Ja.
Und hier war alles rund. Ja, und auch diese Militärgewalt, die dann irgendwann eine Rolle spielt, weißt du, und wo dann auch siehst, dass so Kurzschlussreaktionen von bestimmten Militärmitgliedern, dass das auch nach hinten losgehen kann.
Mhm.
Ist schon geil. Richtig gut.
Das ist auch so großartig, ey, der Antagonist, ne, in dem Moment, wo er realisiert hier so, wie, Moment mal, ganzes Dorf, alles klar, tschüss.
Ja, ja.
So. Das ist sehr gefeiert, ey.
Kommt aber dann noch nicht weit.
Ja, hab mich dann doch sehr überrascht, der Film. Positiv.
Ja, mich auch. Danke, geil. Marci, dafür. Coole Idee.
Mhm.
Ja, und Hogarth schlüpft dann auch in so eine Art Vaterrolle, weil er ja dem Roboter dann irgendwie so, weißt du, so beibringt, was letztendlich irgendwie, weißt du, was letztendlich so, womit fängt er an? Ach ja, mit Baum und das andere war Stein, genau.
Genau, Rock and Tree.
Ja. Genau, und da lernt der Roboter schon mal, okay, es ist nicht alles Rock, sondern es gibt da doch andere Worte. Und dann später gibt es ja eine Szene, wo er ihm auch was beibringt, weißt du, wo es dann wirklich um Leben und Tod geht, ja. So, weißt du, und das dann wird schon ernst.
Wie es wieder aufgegriffen wird, ja.
Ja, super.
Mhm.
Richtig gut.
Na. Ja, cooles Mensch. Ding. Ja, jetzt bin ich ja erst recht gespannt. Aber siehst du, das, was ich meinte. Ich finde, der Film hat einen Tiefgang und deswegen bilde ich mir ein, könntest du hier halt auch unter Umständen ganz oben sein.
Könnte ich.
Könntest du. Gucken wir mal, ob das so geworden ist. Schauen Some mal. Secrets are too huge to hide.
Mhm.
Das ist die Tagline des Ganzen. Und selbst die ist so ein bisschen zweideutig.
Ja.
Mensch.
Hat viele Fans.
Ist da etwa ein bisschen Kritik mit drin, was Amerika und sein Militär angeht?
Könnte sein.
Der Brad Bird. Der Fuchs.
Hm.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, was hat denn der Typ bitte mit seinen Filmen, die er gemacht hat? Also von denen, die ich gesehen habe? Digga, einen richtig guten Schnitt.
Ja, super Talent. Also welcher nicht so gut sein soll, ist dieser World Beyond.
Den kenne ich noch nicht.
Den habe ich auch nicht gesehen, aber der kommt auf jeden Fall nicht gut weg. Aber der Rest?
Also, gerade mal die Oscar-Nominierten sahen, das ist auf jeden Fall alles so 10-Punkte-Bereich.
Klar, auf jeden Fall.
Und dann eben, also Ghost Protocol hatten wir hier, glaube ich, auch, ne?
Der ist auch fett, ja.
Und der ist auch richtig fett, also der Typ kann was.
Ja.
Deswegen auf diesen Ray Gunn bin ich wirklich gespannt. Wenn das so sein Herzensprojekt ist, was er schon seit den 90ern machen will, das kann ja was werden, ne?
Bin ich auch gespannt.
So, sollen wir die Punkte vorlesen?
Lass machen.
Alright, 8,1 auf IMDb. Und übrigens, Rated PG finde ich gerade mit den Themen, die wir hier alle besprochen haben, schon auch spannend.
Ja.
Aber eben. Also,
ab 6 freigegeben praktisch in Deutschland.
Aber nee, ist das das Gleiche? Ist Rated, ich dachte Rated G ist ab 6 freigegeben. Aber PG ist doch korreliert das, ich weiß nicht, mit welchem deutschen Rating das korreliert, weil das bedeutet ja, dass die Eltern entscheiden müssen, ob das fürs Kind fein ist oder nicht.
Im Englischen ja.
Ja.
Und im, Deutschen ist es ja immer die nächsthöhere Altersfreigabe. Das heißt, du darfst, wenn der Film ab 6 Jahren freigegeben ist, dürfen ihn auch Kinder unter 6 Jahren gucken, in Begleitung mit Erwachsenen.
Okay, aber sobald ein Kind mit 6 Jahren sagt, ich gehe jetzt ins Kino, ist mir egal, ob ich das passt oder nicht. Also gut, ist unwahrscheinlich. Aber
dann könnte er sich The Iron Giant angucken.
Okay.
Richtig.
Fickt euch alle, ich gehe allein ins Kino. Okay, okay. Naja. Was haben wir noch nicht gesagt? Metascore ist bei 85 und Letterboxd 4,2. Der Film hat Fans.
Heute die Sendung der Kritikerlieblinge. Mhm. Ja, hier auch überschlagen sich die 4 Sterne und 4,5 und 5 Sterne Bewertungen bei Letterboxd. Markus kackt da ein bisschen raus mit seinen 2,5 Sternen.
Uff, ja, okay, das ist bitter.
Aber ansonsten schon alles im oberen Bereich, auf jeden Fall. Schon ein Herzfilm von vielen.
Tja, wo bist du gelandet?
Goldrichtig, eine 9.
Ha, yes. Sehr schön, dann war das der Sieg, ey, geil.
Das war der Sieg?
Ja, ja, weil ich bin auch bei 9, deswegen kannst du gerne klingeln.
Oh.
Aber der halbe Miese, der hat leider jetzt den Ausschlag gegeben, weil davor war es unentschieden und jetzt hast du 1,5 Miese und
verdammt.
Ich hab 1 Miesen.
Dann klingeln wir zumindest für die 9, aber
damit gewonnen.
Punkteraten verloren.
Ja.
Naja, schade. Aber wieder knappe Kiste.
Mhm. Naja, total.
Die hier wieder die Nase vorn mit der 9, hat er gut gerochen.
Cool, Alter. Das freut mich sehr, dass du den auch so mochtest.
Ja, der ist toll. Also der wäre, wenn ich jetzt nur die erste Hälfte bewerten würde, wäre definitiv nicht bei einer 9 gewesen, sondern wäre, wie ich schon meinte, wäre ein cooler Animationsfilm gewesen. So, da wäre es vielleicht ein 8 oder so. Aber
ja, da überwiegt ja auch noch ein bisschen die leichte Tonalität und die Comedy und so.
Aber ich bin dann beeindruckt, was er da für ein Fass dann aufgemacht hat, definitiv. Also voll cool.
Na geil.
Nice.
Alright, dann bedanken wir uns natürlich noch standesgemäß bei allen, die uns supporten. Ihr seid die Geilsten.
Nicht nur bei Marci für den Film, sondern auch bei allen anderen.
Ja, der zählt da ja natürlich mit rein. Hat mal wieder alles richtig gemacht mit dem Film.
Definitiv, wir sind natürlich auch gespannt auf eure anderen Auftragsfilme und Losfilme, die ihr uns dann in Zukunft auch reinschmeißen werdet.
Mhm.
Und gucken sie natürlich voller Vorfreude.
Ja, ja, so fleißig dabei.
Sogar die hier.
That is one big pile of shit.
Mhm. Die gucken wir auch.
Naja, notgedrungen. Und hinterher immer.
It's in my top 10. It might be my top 2. I think it's my number 1.
Ja.
So, jede Woche kommt eine neue Nummer 1 raus hier.
So sieht's aus.
Ja, nee, ist schon geil, was ihr uns da reinwerft. Also mitunter sind ja wirklich Sachen, wo wir schwer überrascht sind.
Voll.
Deswegen sehr, sehr cool.
Schön, dass ihr da unseren Horizont erweitert.
Total, ihr bildet uns.
Ja, und schön weiter kommentieren und liken und folgen.
Ja.
Das ist wichtig für unsere Reichweite und dass wir da in Zukunft auch mal ein paar coole Sachen machen können.
Sag mal, ich habe mich gestern gefragt, weil ich habe jetzt angefangen, die 2. Staffel Feud zu gucken und Treat Williams spielt da ja eine der männlichen Hauptrollen.
Mhm.
Und der ist ja gerade gestorben, ne?
Der ist letztes Jahr gestorben, glaube ich, ja.
Ja, oder eben vor kurzem. Ja. Sag mal, was war denn nochmal in den 80s so seine größte Rolle? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das nachzugucken und was war so sein bekanntestes Ding? Weil ich
also das bekannteste, wo er die Hauptrolle gespielt hat, war Hair, das Musical.
Okay.
Aber du hast ihn gesehen in diesem, den du so flashig fandest aus den 80ern, dieser, den will ich unbedingt gucken. Da war auch so ein Fantasy, war so ein Cop-Buddy-Film.
Ach ja, 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 okay.
Aber
ich erinnere mich.
Der hat auch irgendwelche Fantasy-Elemente gehabt.
Ja, ja, so. Ja. Oh fuck, wie hieß der denn? Stimmt, der war geil.
Das war doch Treat Williams, oder?
War das Treat Williams? Das kann sehr, sehr gut sein. Ja, 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 okay. Nein, aber ich habe irgendwie, von dem was im Kopf, war der nicht auch so in den 80ern oder 90ern so der Go-To-nette Familienvater-Typ, den die irgendwie immer besetzt haben?
Nee, der hat auch so Polizisten und so gespielt, auch in den 80ern in irgendwelchen
Action-Reistern
und so. Also der war nicht immer der Family-Daddy.
Nee, ich muss da mal weiter recherchieren. Irgendwie habe ich den so für eine Rolle präsent im Kopf und ich komme nicht drauf. Und ich habe noch nicht in seine Vita geguckt. Ich dachte, du könntest das jetzt mal kurz mit einer Antwort auflösen, das Ding. Aber klar, also, hat der viel gemacht. Ja.
Also wenn ich so, wenn man den bekanntesten Film fragt, dann glaube ich schon, dass es Hair war, weil das ist eins der bekanntesten Musicals der 70er und er ist halt die Hauptrolle in dem Film. Also
okay.
Schon ein Aushängeschild von ihm.
Ah, ist schon bitter, ey. Also jetzt gerade Feud gedreht. Gut, das ist eine Anthology-Series, insofern alles fein.
Mhm.
Der wird dann da hinterher nicht vermisst, aber das ist trotzdem halt bitter irgendwie.
Ja, auch wenn du so, ich meine, du hast ja auch hier Cocaine Bear gesehen, weißt du, Ray Liotta, wo du halt weißt, der ist halt das letzte Mal noch vor der Kamera, mhm, weißt du. Und wenn du dann weißt, es sind wirklich seine letzten Rollen so, dann ist es schon noch, dann hat es immer noch so eine bittere Note.
Ja.
Ist schon krass.
Ja, aber auch da wieder, Alter, Ryan Murphy, man, das, ich glaube, der kann sich aussuchen, mhm, wen er in seiner Serien in seinen Serien haben möchte. Was da schon wieder aufgefahren wird, Alter, mit Jessica Lange und Demi Moore, Calista Flockhart, der Leute rausgeholt, auch so Molly Ringwald, Alter.
Ja, das macht er. Ja gut, Molly Ringwald hat er schon bei Dahmer gehabt. Das war ja die Mutter von Jeffrey Dahmer.
Ja, ja, aber ich finde das halt, und eben als auch so Treat Williams und so, für mich gräbt er dann gefühlt so die 80er wieder aus und packt das alles, ja, in so eine Calista Serie. Calista
Flockhart habe ich auf jeden Fall lange nicht gesehen.
Ja, auch. Ich eben auch nicht. Und alle, boah, die sieht schlimm aus, ey. Aber ja, irgendwie cool. Mhm. Und ey, hier, Harris, wie heißt sie mit vorne? Naomi. Mhm. Alter, die ist so krass.
Ist gut.
Die ist schon wieder so eine krasse Schauspielerin, Mann. Ich feiere die so.
Ja, habe ich auch noch auf dem Schirm, die zweite Staffel.
Ja.
Aber die erste hast du noch nicht gesehen. Ha!
Was, natürlich?
Ach doch, die hast du die erste gesehen.
Habe ich doch hier rezensiert, oder nicht?
Nee, ich habe sie rezensiert.
Du hast sie rezensiert?
Ja, deswegen. Dann
war das vor dem Podcast, ja.
Stimmt, das kann sein. Ich habe sie rezensiert und du meintest ja, hast du auch damals gesehen.
Ja, fand die super.
Ich dachte, jetzt habe ich ja nicht mal eine Serie erwischt, wo du die zweite Staffel gesehen hast, die erste nicht.
Nee, ich fand die großartig, die erste Feud-Staffel. Meine ich, aber haben wir doch bestimmt auch drüber gesprochen, wenn du die hier rezensiert hast.
Haben wir ja. Hat auch neulich dazu geführt, dass Jens sich, was geschah, wirklich mit Baby Jane angeguckt hat. Ah. Und jetzt Bock hat auf die Feud-Staffel.
Oh, muss er sehen. Also, hey, vor allem musst du direkt zeitnah machen, weil da ja wirklich 1:1 ja, ja, Szenen rausgenommen werden und dann da quasi der Background zu erzählt wird. Das ist super, Mann.
Habe ich ihm auch gesagt. Besser geht's nicht vom Timing. Ja, er ja, guckt halt sonst auch keine Serien, aber dadurch, dass es eine Miniserie ist.
Gerade eben eine Staffel und auch da wieder, Mann, ist Susan Sarandon und Jessica Lange, ja, und so.
Fett.
Alfred Molina war das, ne?
Als stimmt.
Aldridge.
Großartig.
Naja. War Aldridge, ne, Regisseur?
Ja, das war Aldridge. Hm.
Ja, geil. Okay, dann von meiner Seite aus, war's das?
Ja, ich habe auch nichts mehr. Schön. Nochmal vielleicht Erinnerung für diejenigen, die die Folge innerhalb von 7 Tagen hören und jeden Tag 10 Minuten. Morgen sind wir bei Yay Filme.
Oh ja.
Oder wir waren vor 2 Wochen bei Yay Filme, je nachdem, wann ihr die Folge beendet habt. Aber auf jeden Fall reinschalten. Weird Filme und Hauptfilm Enter the Void mit Bewegt mit Banausen.
Oh ja.
Und den Yay Here Boys. War uns eine große Ehre.
Das ist richtig.
Und wir haben auch demnächst mal wieder ein paar lustige Gäste und eine bunte Mischung aus 2 Episoden, 3 Episoden und mehr. Wie immer.
Ja, alles wie gehabt.
Same old same.
Dann sind wir raus.
Dann sind wir raus für heute.
Wunderbar.
Ich habe einen coolen Schauspieler.
Bewegt Bild Banausen.